Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und der Experte. Unser Mann von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, der Chefredakteur, der frisch aus dem Urlaub gekommen ist, der frisch und erholt ist, endlich mal frisch und erholt ist, glaube ich, auch für ihn, der viel schaffen konnte, auch an seinem Haus, an seinem Garten und einfach mal die Zeit in den Bergen genossen hat. Schön, dass er wieder da ist, schön, dass die Sommerpause vorbei ist. Christian Nimmervoll.
Hallo Kevin, hallo Ole. Größter Erfolg des Urlaubs neben der Bergwanderei, die sehr erholsam war, dass ich einen riesen Papierkrieg erledigt habe. Also was wie Bauabschluss und so vom Haus, das ist ja unfassbar bürokratisch und den ganzen, jetzt hätte ich beinahe Dreck gesagt, habe ich jetzt endlich erledigt. Also ja, so richtig freie Seele und wieder Zeit mit euch zu diskutieren über die Formel 1.
Und es ist, ja, Ole, wie soll man sagen, ist in der Sommerpause jetzt viel passiert, wenig passiert, mehr passiert, als du dachtest?
Eigentlich ist gar nichts passiert, wenn man ganz ehrlich ist. Also heute kann man ja eigentlich nicht dazu zählen, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn ihr es hört, gestern, weil das gehört ja eigentlich schon zum Grand Prix-Wochenende dazu. Also ist das eigentlich nicht mehr Sommerpause. Da ist natürlich ein bisschen was passiert jetzt, was jetzt nicht wahnsinnig überraschend war, muss man auch ganz klar sagen. In der Sommerpause ist, wenn man es aber mal runterbricht, eigentlich gar nichts passiert.
Ja, aber dafür heute umso mehr. Und wir wollten ja eigentlich letzte Woche dieses Race Deck machen. Ja, heute gibt es ja das Race Deck mit Joker. Ja, Joker, in dem Fall die Vorschau auf den großen Preis von Belgien, den Spa-Francorchamps. Aber ihr wisst es vielleicht, ich mache eine Ausbildung seit dem 1.8. und da hat es letzte Woche einfach nicht hingehauen. Und im Nachhinein muss man sagen, Christian, wir haben eigentlich alles richtig gemacht, denn das, was heute passiert ist, ja, das hatte ja schon wirklich, wie soll man sagen, also so, das war ein richtiger Knall. Also erstmal natürlich die Bekanntgabe, dass Valtteri Bottas bei Mercedes weiterfahren darf und dann ja das Aus für Nico Hülkenberg bei Renault, denn Esteban Ocon übernimmt sein Cockpit, wird neben Daniel Ricciardo 2020 dort bei den Franzosen fahren. Der Franzose im französischen Auto, auch so ein feuchter Traum von Alain Prost sicher gewesen und sicherlich auch von Cyril Abiteboul, der jetzt Realität wird. Also kann man das auch Realität werden lassen. Wir schauen erstmal auf Bottas bei Mercedes. Keine Überraschung für dich, Christian?
Nee, nicht wirklich. Wobei man dazu sagen muss, am Ende des ersten Blocks vor der Sommerpause mit den Fehlern in Hockenheim und boah, ich habe schon so viel wieder vergessen, in Ungarn hat der doch auch irgendwie missgebaut, oder? Bottas?
Kann ich mich tatsächlich auch nicht mehr dran erinnern.
auf jeden Fall hat er zweimal Blödsinn gemacht, kurz vor der Sommerpause. Und da dachte ich schon, möglicherweise wird es jetzt ein bisschen eng. Es kam dann auch so mediales Begleitrauschen, wo es hieß, dass man sich das mit Esteban Ocon doch sehr, sehr gut überlegt, ihn statt Bottas dann nächstes Jahr reinzusetzen. Aber dann ist es doch anders gekommen. Ich glaube, Mercedes hat sich für die sichere Variante entschieden mit Bottas. Man hört auch so ein bisschen, dass es auch die Variante ist, die Lewis Hamilton besser gefällt, weil klar, so hat er einen zwar sehr schnellen, der ihn auch an guten Tagen fordern kann, Teamkollegen, aber doch einen, wo er weiß, wenn es um den langen Atem geht, würde sich sehr wahrscheinlich, wenn nicht allzu viel schiefläuft, am Ende des Jahres durchsetzen. Also für Lewis Hamilton perfekt und Mercedes, glaube ich, hat auch so ein bisschen den Plan oder den Wunsch, mit Lewis Hamilton diese Rekorde von Michael Schumacher zu knacken. Und dafür ist Bottas die sichere Variante. Ob Ocon denn überhaupt bei einem gewissen Risiko, weil man ihn halt nicht so gut kennt wie Bottas, ob er denn überhaupt so viel schneller als Bottas wäre, das können wir von außen nicht beurteilen. Aber ich glaube, Bottas ist ein absolut, also für diese Rolle der Nummer, nennen wir es mal Nummer 1B, so wie es Ferrari früher zu Barrichello gesagt hat, ist er, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter Fahrer. Ich glaube, dass es auch von der Moral her für ihn nur gut sein kann, wenn er jetzt weiß, okay, er darf hier noch ein Jahr bleiben. Das hilft ihm vielleicht auch in der zweiten Saisonhälfte. Aber von daher kann ich das nachvollziehen. Und die Geschichte mit Ocon zu Renault dann, das ist eigentlich ein Themenfeld, ja. Weil mit der Bekanntgabe, dass Bottas bei Mercedes bleiben wird, war auch völlig klar, dass Ocon diesen Platz bei Renault bekommen wird. Und da gab es ja im Winter, haben wir eine Geschichte gemacht. Das war ja letztes Jahr sehr, sehr unglücklich. Als Cyril Abiteboul Toto Wolff diesen Platz schon zugesagt hatte. Deswegen hat Toto Wolff für Esteban Ocon ein bestehendes McLaren-Angebot ausgeschlagen. Die Geschichte kennen viele vielleicht, einige vielleicht auch noch nicht. Und plötzlich stand Ocon dann, weil Abitbol seine Vereinbarung nicht gehalten hat, die mündlich gemacht wurde, ohne Cockpit da. Und ich glaube, da war auch so eine gewisse Bringschuld da von Cyril Abitbol gegenüber Mercedes und Ocon, weil man darf nicht vergessen, es geht da nicht nur um den französischen Pass von Ocon, sondern Renault und Mercedes arbeiten, oder der Daimler-Konzern, arbeiten auch auf der Konzernebene sehr, sehr eng zusammen. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren eine A-Klasse gehabt, da war ein Renault-Motor drin. Also das ist sehr, sehr verwoben, die beiden Konzerne, die Renault-Nissan-Gruppe und Daimler. Von daher war das ziemlich absehbar, wenn Bottas bei Mercedes bleibt, dass Ocon zu Renault gehen wird.
Aber um das kurz mal abzuklären, ist bekannt, ob Ocon damit, also ist er quasi ausgeliehen von Mercedes an Renault, oder gibt es keinen Vertrag mehr zwischen Mercedes und Esteban Ocon ab dem 31.12.2019?
Also, dazu gab es heute lustigerweise mit Bradley Lord, dem Mercedes-Pressesprecher in der Mercedes-Medien-WhatsApp-Gruppe, ein bisschen also Nachfragen und Diskussionen, und so richtig festlegen drauf wollte man sich nicht. Was Bradley Lord, ich lese das einfach mal vor, er schreibt hier zum Beispiel auf Nachfrage eines Kollegen, the description on loan would be incorrect. Also er ist nicht ausgeliehen, sondern Toto Wolff hat schon klargestellt, wenn Esteban Ocon zu einem anderen Team geht als Rennfahrer, dann ist er tatsächlich bei denen unter Vertrag ohne Wenn und Aber. Es ist ein Zweijahresvertrag, so wie man heute kommuniziert hat, den Esteban Ocon bei Renault unterschrieben hat. Aber, und das glaube ich jetzt schon, ich glaube, wenn dieser Renault-Zweijahresvertrag ausläuft, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Mercedes wieder die Hand drauf hat. Also ich kann mir gut vorstellen, und das ist jetzt ein bisschen Mutmaßung meinerseits, aber dass man sagt, Mercedes hat gesagt, so für die Dauer deines Renault-Vertrags setzen wir unseren Vertrag aus, sodass der keine Gültigkeit hat, aber sobald dein Renault-Vertrag ausgelaufen ist, setzt der unser bestehender Vertrag wieder ein. Ich mutmaße sehr, sehr stark, dass das auf die Art und Weise gelöst wird.
Also quasi so wie im Fußball, was man manchmal hat, dass man so ein Wiederkaufsrecht oder so ein Erstzugriffsrecht wieder hat, wenn der Vertrag beim neuen Verein, in dem Fall das neue Team, ausläuft.
Korrekt, so irgendwas Ähnliches wird man da wahrscheinlich gefunden haben. Und am Sonntag sind wir wahrscheinlich ein bisschen schlauer, weil dann gibt es tatsächlich, und das zeigt eigentlich, dass das nicht ein klassischer Teamwechsel ist, sondern schon was auch mit einer strategischen Allianz zu tun hat, weil es eine gemeinsame Pressekonferenz von Cyril Abitbol, Toto Wolff und Esteban Ocon geben wird. Das hat es ja bei Fahrerwechseln, also ist das höchst ungewöhnlich ansonsten.
Crazy. Okay. Ole, deine Meinung zu Bottas bei Mercedes? Christian nennt ihn Nummer 1B. Für mich ist er klar die Nummer 2 im Team. Und Esteban Ocon zu Renault.
Ja, ich glaube, Bottas ist eher so die 1C. Also so zwischen 1B und 2. Also,
Da sind doch viele Buchstaben zwischen, ja.
Ja, gut, das stimmt. 1Z. Könnte man natürlich auch sagen. Aber es wäre natürlich.
Also, man kann ihn auch Nummer 2 nennen, ja. aber Nummer 2 war halt so despektierlich irgendwie, weil das war früher ganz klar der Hibi, und bei Bottas ist es nicht ganz so straight, glaube ich.
Einfach den Wingman.
Genau.
Ja, das hat Toto Wolff ja eingeführt, und dabei können wir einfach bleiben. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Also, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ja, ich habe damit komplett gerechnet. Also für mich war das jetzt keine News, sagen wir mal so, für viele andere ja schon. Also ich habe auch Leute gelesen, die Bottas schon in der WRC gesehen haben, ja, und Nico Hülkenberg im Mercedes. Also es wird Zeit, dass es wieder losgeht, weil die Hitze steigt, glaube ich, einigen zu Kopf. Am Ende dann ja Bottas zu Mercedes und Esteban Ocon zu Renault, was ich ja glaube ich, schon letztes Jahr vermutet habe, dass das realistisch sein könnte für ihn oder Anfang des Jahres. Und ich glaube, diese beiden Transfers sind es ja nicht, aber diese beiden Personalentscheidungen sind, glaube ich, das einzig Richtige. Also ich habe es ja schon öfter gesagt, ich wüsste nicht, warum man Valtteri Bottas ersetzen soll. Also einige schreiben ihn ja doch schlechter, als er ist, oder schon, der wurde ja schon 80.000 Mal aus dem Cockpit geschrieben, so wie Kimi die vergangenen Jahre eigentlich. Ich finde, er hat das Cockpit völlig zu Recht. Er hat dieses Jahr 2 Rennen gewonnen. Er hat, glaube ich, genauso viele Poles wie Lewis Hamilton dieses Jahr. Er hat in den vergangenen Jahren immer sehr gute Leistungen gezeigt. Er ist die perfekte Ergänzung zu Lewis Hamilton. Er ist schnell, aber nicht zu schnell. Es ist komplett harmonisch. Es ist nicht so wie bei Nico Rosberg, wo die zwei sich zwar gefordert haben, aber das halt fürs Klima ungefähr so schlecht ist, wie zu viel Fleisch zu essen, sagen wir mal so. Also, ja, eigentlich, ich wüsste nicht, warum man ihn ersetzen soll, weil das Ding ist, Esteban Ocon könnte dann wieder Unruhe reinbringen. Man weiß auch nicht genau, ist er eigentlich schneller als Bottas, weil Bottas ist schon verdammt schnell, das muss man halt auch mal sagen. Ja. Und an guten Tagen ist er halt auch schneller als Lewis Hamilton und kann das Ding dann auch nach Hause fahren. Von daher, er ist in der Blüte seiner Karriere. Also warum um alles in der Welt sollte man ihn ersetzen? Oder und Esteban Ocon zu Renault ist auch sinnvoll, weil da hat man mit Daniel Ricciardo einen erfahrenen Fahrer. Jetzt hat man einen Franzosen da, der auch in gewisser Weise Erfahrung hat. Und man hat natürlich einen jungen Star da. Bei Red Bull hat man Max Verstappen, bei Ferrari hat man Charles Leclerc, bei Renault hat man jetzt eben Esteban Ocon, das passt perfekt. Bei Mercedes hat man das eben nicht. Also das vielleicht ein kleiner, nicht unbedingt Nachteil, weil man hat halt Lewis Hamilton und der ist halt der Beste. Aber da hat man dann vielleicht dann ab 2021 George Russell oder sowas. Und ja, also von daher sehr gute Lösung. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, möchte aber den Bogen schon mal schlagen, zu Nico Hülkenberg auch, da wird ja gemutmaßt, dass er zu Haas geht. Ich denke, das ist auch realistisch. Ich denke, all diese drei Entscheidungen sind nicht jetzt erst heute getroffen worden, Knall auf Fall, und die waren wahrscheinlich alle voneinander abhängig. Also man wollte sicherstellen, dass Esteban Ocon Cockpit findet und Nico Hülkenberg lässt sich, glaube ich, sein Cockpit auch nicht einfach mal so wegnehmen. Also der ist da, glaube ich, auch schon mit bedacht. Deswegen sehe ich da ihn schon im Haas und von daher super, auch für Esteban Ocon super. Ich halte ihn nach wie vor für eines der größten Talente. Muss natürlich unter Beweis stellen, dass er auf Niveau von Charles Leclerc und auch von Max Verstappen ist. Aber ich glaube, die Chance ist da und vielleicht ist Renault dafür sogar das richtige Team. Also ich find's gut und ja, es war jetzt relativ unaufgeregt heute, aber ich glaube, das ist auch gut so, dass es natürlich eine Pressekonferenz gibt für Esteban Ocon. Es ist ja so fast, als würde Lionel Messi zum HSV wechseln oder sowas. was ein schönes Bild wäre, muss man ganz ehrlich sagen, aber ja, es ist schon interessant, aber ich find's gut, sagen wir so.
Wir kommen gleich noch zu Nico Hülkenberg im zweiten Abschnitt. Christian, müssen jetzt aber die Frage beantworten, wer wird denn bei Mercedes dann Ersatzfahrer?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht.
Kevin,
ja. Ich stelle die richtigen Fragen als Moderator. Das ist gut.
Ich weiß ja, worauf du hinaus willst.
Ich weiß, jeder, der mir bei Twitter folgt, @ks_0811 oder in der Telegram-Gruppe mal mitgelesen hat, weiß, worauf ich hinaus will. Was wäre denn, Christian? Ich mach den Bogen jetzt schon mal auf. Wir werden ihn dann im nächsten Take noch weiterführen. Wenn Nico Hülkenberg Ersatzfahrer beim Mercedes Formel 1 Team und Stammfahrer im Mercedes Werks Formel E Team wird.
Das halte ich für unwahrscheinlich, weil er hat heute auch zur Presse schon gesprochen, war da, ich fange vielleicht mal so an, war da sehr besonnen. Also man hat da jetzt keine große Enttäuschung oder Wut oder Ähnliches rausgehört. Er hat schon gesagt, er ist enttäuscht ein bisschen, dass er dieses Projekt mit Renault gemeinsam nicht zu Ende führen kann. Hat aber explizit klargestellt, er ist nicht böse auf das Team, hat so ein bisschen auf die Umstände geschoben, die ich gerade schon angesprochen habe, diese strategische Allianz der Konzerne, vielleicht auch der richtigere Reisepass für Ocon. Möglicherweise, dass man sich bei Renault denkt, Ocon ist vielleicht genauso schnell wie Nico Hülkenberg, aber auch ein ganzes Eck billiger, weil er einfach jünger. Aber Testfahrer, er hat schon klargestellt, dass er Formel 1 Rennen fahren möchte und dass das seine oberste Priorität ist. Er hat jetzt nicht kategorisch gesagt, WEC oder Formel E, das schließe ich dezidiert aus. Aber er war schon sehr klar mit der Ansage, er möchte Formel 1 Rennen fahren und dass die Reise da Richtung Haas geht, das wird ja auch schon seit ein paar Wochen vermutet, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Da vielleicht noch eine Anekdote am Rande, heute haben sich die Dinge ja wirklich sehr, sehr schnell entwickelt. Also es war um die Mittagszeit rum, glaube ich, da hat Günther Steiner noch gesagt, seine Top-Kandidaten sind Esteban Ocon und Nico Hülkenberg. Ich glaube, gefühlt eine Stunde später hat sich einer davon schon erledigt gehabt, weil Ocon eben bei Renault bestätigt wurde. Also ich glaube, Nico Hülkenberg hat sehr gute Chancen bei Haas unterzukommen. Also ich würde fast zu weit gehen, dass ich sage, alles andere wird mich überraschen.
Okay, da kommen wir dann gleich nochmal dezidiert zu. Aber bleibt die Frage, wer wird Ersatzfahrer bei Mercedes?
Tja, das ist eine gute Frage. Also Pascal Wehrlein ist ja vom Markt.
Stoffel.
Stoffel. So, das ist nämlich
Stoffel van Dorn, denkbar.
Stell dir mal vor, Stoffel van Dorn, also er ist ja aktuell, glaube ich, der Simulatorfahrer. Er ist ja aber auch im HWA-Kader in der Formel E. Jetzt stell dir mal vor, der wird jetzt Testfahrer Und der macht sich jetzt so gut, dass er dann 2021 Valtteri Bottas ersetzt oder Lewis Hamilton hört auf und dann springt Stoffel ein. Das wäre eigentlich die Ironie an der Geschichte. Aber Stoffel van Dorn ist, glaube ich, realistisch. Ich wüsste jetzt sonst niemanden. Und ich glaube nicht an Nico Hülkenberg. Also das glaube ich nicht.
Rein theoretisch gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, so, weil Van Dorn finde ich tatsächlich naheliegend, dass man sagt, Van Dorn und Russell zum Beispiel, ja. Also ja. Wenn irgendwie Russell dann einspringt und dann Van Dorn, also es sind ja diese Kaderfahrer, glaube ich, wo man sich.
Vielleicht wird es auch Mick Schumacher. So.
Hä? Ja, das ist ein Longshot.
Ja, das kann natürlich, ist natürlich Schwachsinn wegen der Ferrari Academy.
Richtig.
Was mit Gary Paffett? Kann er gleich Gary Paffett nehmen?
Gary Paffett, ja. Der große Gary Paffett. Like, wenn du ihn noch kennst. Nee, also der ist, glaube ich, ein bisschen zu alt. Den kann man auch gleich Bernd Schneider holen.
Oh. Ja, also gut, dieser Posten ist natürlich im Endeffekt ein sehr undankbarer, ne? Weil du steigst ja nicht wirklich auf, hast nicht wirklich, also ein Formel-1-Fahrer verletzt sich seltenst oder selbst wenn er krank ist wie Lewis Hamilton, sitzt er ja trotzdem im Cockpit. Also so richtig dankbarer Posten wäre es nicht. Also gerade so Stoffel kann dann vielleicht besser doch Formel E fahren für Mercedes, wenn sie dann ihr Werksteam aufziehen. Ja. Gut, dann können wir diese Frage nicht beantworten. Wir spekulieren aber nachher noch so ein bisschen über das, was so anstehen könnte für 2020 und schauen auf den großen Preis von Belgien. Und gleich nach der Pause geht's über Nico Hülkenberg. Also bleibt dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Nico Hülkenberg ist das nächste große Thema. Er wirkt jetzt gerade ein bisschen teamlos. Zumindest fährt er ja noch bis zum Ende der Saison bei Renault. Aber was ist dann? Christian hat ja gerade gesagt, dass Haas wohl die erste Wahl wäre. Viele von euch haben auch Nico Hülkenberg in den Haas gesetzt, in den ganzen Tipps mit dem Hashtag SillySeasonMSP oder in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Ole, wäre Haas denn die richtige Wahl für Nico Hülkenberg, deiner Meinung nach?
Das wäre halt die einzig logische und die einzig realistische, glaube ich, und die einzig verbliebene vielleicht auch. Es lässt sich ziemlich schwierig sagen, weil Haas ist natürlich dieses Jahr so ein bisschen die Wundertüte. Die Frage ist natürlich, wie sind sie dann nächstes Jahr? Sind sie da genauso wie dieses Jahr oder können sie sich da verbessern? Wenn sie sich da verbessern können, dann könnte das ganz, ganz gut funktionieren, so wie auch gerade mit Kimi bei Sauber, beziehungsweise bei Alpha. Wenn das allerdings nicht so ist, könnte das natürlich auch wieder schnell in Lustlosigkeit ändern. Allgemein muss man bei Nico Hülkenberg sagen, dass dieser Renault-Deal eigentlich sich für ihn nur finanziell gelohnt hat, weil er ist komplett zum falschen Zeitpunkt dahin gegangen, 2017, als man noch wirklich fernab von Gute Böse war, da ist ja noch Julian Palmer da gefahren, ja. Der macht ja mittlerweile auch was anderes und ja, er geht jetzt, das habe ich weiß nicht, wann ich es gesagt habe, ich habe das hier mal gesagt, er geht halt dann weg, wo es gut werden könnte.
Ja, ist irgendwie interessant, über Force India, ne?
Ja. Genau, er geht halt dann weg, wo es quasi gut werden könnte. Jetzt läuft es natürlich dieses Jahr jetzt nicht so gut für Renault, aber es gilt ja auch für den Ricardo, das ist jetzt ja nicht nur bei Nico so. Aber fürs nächste Jahr, eigentlich jetzt realistisch wäre ja, dass Renault einen Schritt nach vorne macht. Das klappt jetzt dieses Jahr nicht so, aber das Potenzial ist ja da. Er geht aber dann weg, quasi wo man das Potenzial vielleicht abrufen könnte und geht dann zu einem Team, wo man nicht ganz genau weiß, wo es steht, was an guten Tagen in die Top Ten fahren kann, was an schlechten Tagen von Williams überrundet wird, übertrieben gut gesagt.
Ich weiß, du weißt das, Ole, aber es ist natürlich keine freiwillige Entkleidung. Also ja, gut, das wird ich einfach rausgeschmissen.
Das weiß ich natürlich, klar. Ja, das ist mir natürlich vollkommen bewusst, dass er natürlich sagt, Mensch, ich habe jetzt mal richtig Bock, zu Haas zu gehen. Das ist genau mein Ding, da wird es richtig gut. Aber also vielleicht, weiß ich nicht, mit besseren Leistungen hätte er vielleicht nicht gehen müssen, hätte man den Ricardo nicht geholt und so weiter. Also das ist natürlich alles eine Kette, ist halt unglücklich. wie auch bei Williams damals schon, wo er dann ja durch unseren legendären Pastor ersetzt wurde oder dann auch bei Force India. Also ja,
ich glaube sogar, er hätte es selbst in der Hand gehabt, bei Renault zu bleiben, weil er hat heute in seiner Medienrunde so eine vage Andeutung gemacht, dass ein paar unglückliche Rennen, die ihm Punkte gekostet haben, auch Auswirkungen auf den Vertrag gehabt haben. Und das kann eigentlich nur bedeuten, ich kenne so ein Arrangement verlässlich, bei Sergei Sirotkin war das so bei Williams, wenn du ein gewisses Maß an Punkten erreichst, dass sich der Vertrag dann automatisch verlängert. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es so eine Vereinbarung zwischen ihm und Renault gegeben hat. Aber das, wenn dem so ist, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich spekuliere nur, dann hat er es selbst in der Hand gehabt und verpasst tatsächlich.
Ja, also das ist halt wieder dann so unglücklich. Ich meine, gut, Haas ist noch ein relativ junges Team, da ist halt alles möglich. Wenn du mich fragst, so mein Bauchgefühl sagt mir, dass Haas sich auch im nächsten Jahr nicht verbessern, sondern eher verschlechtern wird. Muss natürlich nicht stimmen, ist ganz klar. Aber ja, gut, das ist dann so ein bisschen so Hauptsache noch Formel 1 fahren, um dann vielleicht nochmal irgendwo anders hinwechseln zu können. Er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und die letzten Leistungen waren jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, oh, der muss auf jeden Fall in die Formel 1. Ich will jetzt nicht schon wieder Nico Hülkenberg schlechter reden, als er ist, um Gottes Willen. Ist verdienter Fahrer, aber wenn ich Nico Hülkenberg wäre, würde ich vielleicht sagen, okay, dann lassen wir das jetzt. Guck mal hier Formel E, das ist ein neues, interessantes Projekt, sagen wir mal. Oder ich guck mal, was in der WEC so los ist. Da habe ich mich ja schon akklimatisiert. Wäre vielleicht die bessere Variante gewesen. Aber kann natürlich auch sein, dass Haas nächstes Jahr um Podiumsplätze mitfährt, was ich aber nicht glaube. Ach, und übrigens, genau, eine Sache noch. Wir haben das ja, glaube ich, schon länger vermutet, dass Nico Hülkenberg dann zu Haas geht. Und viele haben ja geschrieben, wie soll das denn mit Kevin Magnussen funktionieren?
Da wollte ich gerade drauf hinauskommen, ja.
Wolltest du gerade weiter? Ja. Und ich habe mir immer gedacht, wer sagt denn überhaupt, dass sie ein Problem miteinander haben? Also die hatten diese eine Sache da 2017, was jetzt 2 Jahre her ist, was aber wahrscheinlich längst vergessen ist. Und warum soll das dann nicht funktionieren? Also die haben wahrscheinlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Und witzigerweise hat ja Nico Hülkenberg heute gesagt, Kevin Magnussen ist ein super Typ. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, mit dem in meinem Team zu fahren.
Es ist ja das Interessante, Christian. Auch Kevin Magnussen war in den letzten Wochen sehr oft eigentlich bedacht darauf, Nico Hülkenberg gut zu reden. Auch in dem Beyond the Grid Interview, was er gegeben hat. Und da frage ich mich ja, wie spontan war diese Entscheidung jetzt tatsächlich? Weil beide eigentlich einander, ich will nicht sagen gut geredet haben oder stark geredet haben, aber das Ganze so ein bisschen runtergezogen haben, ein bisschen Cooldown auf diese ganze Spannung, die ja da rein interpretiert worden ist von außen, dass das mit Haas vielleicht gar nicht mal, also jetzt eine Notlösung ist. Du sagst natürlich, er hat vage Vermutungen gegeben, dass es in seiner eigenen Hand lag, aber dass er ja die Zeichen der Zeit ja schon erkennt, er ist ja schon intelligent zu wissen, dass es sein könnte, sein Vertrag läuft aus, wenn die Zeichen nicht da sind und wenn Günther Steiner ihn dann mal im Paddock sieht und sagt, oh, Nico, ich könnte es mir vorstellen, uns zwei hier mit Kevin in einem Team. Also glaubst du, dass das so spontan jetzt abgelaufen ist?
Nee, ganz sicher nicht. Also es hat auch Nico Hülkenberg selbst heute bestätigt, dass er erstens schon in den letzten 3 Wochen, so nach Ungarn, nachdem er sich anfangs sehr, sehr sicher war, dass man seinen Vertrag verlängern wird, hat er gesagt, dass dann ein bisschen gekippt ist und er das schon geahnt hat. Aber ich glaube, selbst davor spricht einfach jeder mit jedem und das ist auch gar nicht ungewöhnlich. Und mit Sicherheit haben auch Nico Hülkenberg und Günther Steiner schon, möglicherweise sogar am Jahresanfang schon mal vage über diese Möglichkeit gesprochen. Man darf sich das ja auch nicht so vorstellen, dass die beiden sich hinsetzen an den Tisch und da sind direkt die Anwälte dabei und man redet über das Geld und ja, das ist ja schon einer der letzten Schritte dann. Die ersten Schritte sind so, man läuft sich im Paddock mal über den Weg, sagt, kommst du mal auf einen Kaffee vorbei und wie geht's dir? Und dann redet man über Frau, Hunde und Haus, keine Ahnung. Und irgendwann sagt man halt mal, kannst du dir eigentlich vorstellen, bei uns zu fahren? Und dann sagt der Nico vielleicht, ja, den Kevin finde ich aber nicht so geil. Oder weißt du, Günther, übrigens, der Magnussen, das ist mir scheißegal, die Medien übertreiben, das kann ich mir gut vorstellen. Lass uns mal unverbindlich in Kontakt bleiben. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal was, wo wir zusammenkommen. Und so geht das dann halt Schritt für Schritt weiter. Und ich glaube, dass dieses Gespräch so oder so ungefähr, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, das gibt es mit Sicherheit schon seit Monaten. Und ich finde im Übrigen, dass dieses Dreiergespann Günther Steiner, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg, das ist für mich irgendwie der gleiche Schlag Menschen. Also ich kann mir vorstellen, dass die sehr gut miteinander funktionieren. Ich nehme denen auch tatsächlich ab, dass die sich gar nicht so sehr an diese Geschichte damals aufhängen. Daniel Ricciardo hat heute auch was gesagt, der wurde gefragt, ob er gut mit Nico Hülkenberg ausgekommen ist, und er hat dann so gesagt, naja, man ist halt ausgekommen, also weder positiv noch negativ wertend. Ich glaube, dem Hülk ist sowas einfach scheißegal. Dass die beiden in dem Moment damals in Ungarn war das, glaube ich, oder?
Ja.
Dass die da nicht gut aufeinander zu sprechen waren, das ist klar, das hat man auch gesehen, das dementieren sie ja auch gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass das Typen sind, die da wahnsinnig nachtragend sind. Und wie gesagt, Günther Steiner ist einer, der ziemlich direkt rausspricht, was er sagt. Hülkenberg glaube ich auch. Magnussen genau das Gleiche, alle so ein bisschen knurrige Typen, nenne ich das jetzt mal. Also ich finde, das wird ganz gut passen. Und von der Performance her kann Nico Hülkenberg Haas sicher helfen. Da habe ich ja nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich von der aktuellen Haas-Paarung nicht so viel halte. Ich glaube, da wäre Nico Hülkenberg definitiv ein Fortschritt.
Und wo lässt das am Ende Romain Grosjean? Denn der junge, nette Mann von nebenan, der kochte Herzen mit seiner Frau, ja. Wird er jetzt einfach sein Sequel schreiben können auf sein Kochbuch? Oder siehst du, Christian, noch Chancen, dass Romain Grosjean irgendwo in der Formel 1 ein Cockpit bekommt?
Ich gehe gerade so die Liste der Teams durch, die ich vor mir habe. Da können wir die drei Top-Teams mal ausschließen. Wir können Renault ausschließen, wir können Haas ausschließen oder noch nicht ausschließen, aber wenn sein Vertrag nicht verlängert wird, natürlich dann ausschließen. McLaren ist besetzt, Racing Point ist so gut wie besetzt, weil das Perez-Vertrag nicht verlängert wird, wird auch zunehmend unwahrscheinlicher, und Lance Stroll wird bekanntlich kaum rausgeschmissen werden. Alfa Romeo, was würden die mit einem alten Grosjean tun? Ja, als Ferrari Junior Team, da kommt eher irgendwas Junges rein, was vielleicht für Ferrari aufgebaut werden kann. Der
kann fürs Team kochen.
Red Bull hat null Interesse dran, einen Grosjean nochmal reinzuholen.
Ich dachte, Red Bull hat Interesse an Nico Hülkenberg. Lese ich doch ständig.
Nico Hülkenberg ist tatsächlich heute auch in Nico Hülkenbergs Medienrunde diskutiert worden, ob er quasi jetzt seine Strategie in Anführungsstrichen darauf ausrichtet, dass er die Mini-Chance vielleicht auf ein Red Bull-Cockpit bevorzugt und dem alles unterordnet, bis hin zu, dass er auch so lange wartet und notfalls eine Haas-Chance verstreichen lässt, ja. Oder ob er lieber auf die sichere Variante geht und sagt, so Haas-Cockpit jetzt nehme ich, bevor dann ich zu lange auf Red Bull warte und dann sitzt der andere schon drin.
Würde ich auf jeden Fall machen. Wird einfach bis November warten und dann mal gucken, dann mal Christian Horner anrufen. Der ist aber gerade im Urlaub, leider. Und dann wird das leider nichts. Ja, weil sie den Elben behalten oder weil sie Kiert nehmen oder weil sie wieder Gasly nehmen.
Das ist
Schwachsinn. Ich glaube, wüsste auch nicht, was Red Bull mit ihm sollte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie haben Max Verstappen und wer daneben sitzt, ist eigentlich pupsegal. Und dann nimmt man natürlich nicht einen teuren Nico Hülkenberg. Und ich glaube, dass dieses Haas-Ding schon lange, lange unterschrieben ist und dass das, so wie es ja auch gerüchtet wurde, nächste Woche angekündigt wird für Monza. Ich glaube, das ist sowas von durch. Also es würde mich stark wundern, wenn es anders kommt.
Ich hätte es ja witzig gefunden, wenn er einfach, um zu trollen, so eine Dose Red Bull mit in die Pressekonferenz genommen hätte. Oder sich einen so hätte geben lassen. So einfach so aus Spaß. Ja. So, aber gut, so weit geht man dann wohl nicht. Also,
Wir waren noch bei Grosjean.
Genau.
Und die letzte Option ist dann noch Williams. Und wenn da Kubica rausfliegt, Russell ist ja gesetzt, dann ist Latifi da mit sehr viel Geld. Also ich sehe Romain Grosjean nicht mehr in der Formel 1 nächstes Jahr.
Nein.
Schade.
Also
zumindest nicht als Stammfahrer.
Ich wüsste nicht wo, weil das macht halt alles gar keinen Sinn, außer bei Haas. Aber da hat er ja, glaube ich, da hat er seine Dienste geleistet. Und ich glaube, da hat man halt Nico Hülkenberg geholt. Es bleibt dann halt nicht viel und alle anderen Teams sind dann dicht, außer es verletzt sich noch jemand oder jemand kriegt den Rosberg und hört spontan auf, sodass wieder irgendwo was frei wird. Aber das ist alles unrealistisch irgendwie. Ich sage ja immer, in der Formel E ist immer ein Cockpit frei.
Ja? Aber auch da wird es langsam eng.
Ja gut, die Saison beginnt natürlich im Oktober schon, das ist mir ein bisschen doof gelegt, aber gut, da kann man mal einen Gaststart machen, da wird dann mal jemand rausgeschmissen kurzfristigerweise, dann fährt man mal ein bisschen damit, ist ja alles gar kein Ding. Ich sage ja aber auch immer, in der WEC ist auch immer ein Cockpit frei. Auch da ist natürlich die Saison jahresübergreifend, macht es ein bisschen schwierig, aber kann man zumindest mal Le Mans in einem GT mitfahren, weil man hat ja sonst keine Hobbys, so nach dem Motto. Und ich habe aber was gedacht, ist vielleicht ein bisschen verrückt, muss auch nicht sein, dass das so kommt, aber ich könnte mir Romain Grosjean sehr gut nächstes Jahr in dem Indycar-Projekt von McLaren vorstellen. Mhm. Also da kennt man sich ja so ein bisschen, ja, man sieht sich, also Zac Brown sieht vielleicht den Romain ja öfter mal und vielleicht braucht man dann einen erfahrenen Fahrer, der vielleicht auch beide Seiten ein bisschen, also das Racing kennt, das Team vielleicht auch schon mal gesehen hat zumindest. Und ja, außerdem ist da ja, glaube ich, sein, weiß nicht, ob die sich kennen, aber sein alter Kumpel, sage ich jetzt einfach mal, Simon Pagenaud, ja, vielleicht kennen die sich, vielleicht kann man da ein bisschen was herstellen. In Frankreich ist das gerade relativ angesagt, durch ihn eben. Und ja, Alonso hat ja keine Lust. Er fährt ja lieber Dakar und dann Indy nächstes Jahr. Und von daher, warum da nicht Romain Grosjean reinsetzen in dieses Indycar-Cockpit?
Indycar ist ein gutes Stichwort. Danke, Ole, für diese Überleitung zu Markus Eriksson.
Wir sind heute wieder in bester Markus-Lanz-Form.
Wir sind in Top-Form.
Gleich kommt noch Mario Basler.
Oh nein.
Ja, und du musst dir noch einen Kübel Dreck über den Kopf schieben oder so.
Kübelböck vielleicht.
Den die CDU angerührt hat.
Wie kriege ich denn jetzt wieder den Gang zu Markus Eriksson? Wie ein Tetrapack falten wir jetzt diese Bemerkungen von Ola einfach, kommen zum Schweden, der Christian an diesem Wochenende in Spa-Francorchamps weilt und nicht in Portland, wo er ein wichtiges und tolles Indycar-Rennen hätte fahren können. Stattdessen hat man ihn abberufen, er ist ja noch Ersatzfahrer bei Alfa Romeo Sauber. Und Kimi Räikkönen ist ein bisschen lädiert, Zerrung am Fuß. Ja, am Ende wird er trotzdem fahren können und Markus Eriksson ist umsonst in Belgien. Also nicht umsonst, er wird natürlich dafür bezahlt. Aber ist das irgendwie mehr oder ist es jetzt nur für dieses eine Rennen, was jetzt anstehen könnte für ihn?
Tatsächlich ist es so, so wird mir es von meinen Kollegen, die in Belgien vor Ort sind, berichtet, weil die haben natürlich heute Morgen, als diese Geschichte aufkam, versucht, mit den Beteiligten zu reden und keiner hat sie so richtig dementiert und irgendwann war dann klar, tatsächlich ist er nicht statt Giovinazzi hier, sondern als Standby für Kimi, der sich Fuß gezerrt oder so, das weißt du sogar besser als ich, um ehrlich zu sein, was er eigentlich genau hat. Aber Kimi hat heute schon gesagt, das ist kein großes Problem und es sieht wirklich alles danach aus, dass er das Wochenende ganz normal fahren wird. Auf Alfa Romeo Seite hat man sich einfach sicherheitshalber gesagt, so, wir holen den Eriksson jetzt hier rein. Das ist unser designierter Ersatzfahrer. Und der war dann heute Nachmittag, so haben es mir meine Kollegen ins Bar vor Ort berichtet, schon ein bisschen langes Gesicht gezogen, weil er jetzt natürlich Portland den Indycar-Auftritt abgesagt hat. Da sitzt Conor Daly in seinem Auto, glaube ich, bei Schmidt-Peterson. Und Formel 1 wird er aber auch nicht fahren. Also er kommt im Endeffekt zum Zuschauen nach Spa. Wenn dem so ist, wenn er tatsächlich nicht fahren wird dieses Wochenende, dann ist echt doof gelaufen für ihn.
Ja, und wer fährt nächstes Jahr im Sauber, Ole?
Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi.
Okay, gut. Dann haben wir das ja schnell abgehakt. Doof für Markus Eriksson, aber ja, schön, ihn mal wieder halt im Formel-1-Paddock zu sehen. Ich mag ihn ja, bin ja großer Fan.
Wir sind alle große Markus Eriksson. Ich finde das schade, dass er nicht mehr fährt, weil ich glaube, so wie Sauber Toni. Also nichts gegen Sauber, Toni, über jeden Zweifel haben, aber besser oder schlechter wäre auch nicht. Ich kann natürlich verstehen, warum man dann Sauber, Toni nehmen möchte oder genommen hat. Bei den Indycars macht er sich ja gar nicht schlecht. Ist natürlich auch schade fürs Team, für sein Indycar-Team, Schmidt-Peterson Racing, weil da geht es noch um Punkte. Und das ist für Markus Eriksson auch interessant, dieser McLaren-Deal, weil die tun sich ja mit Schmidt-Peterson Racing zusammen. Das ist auch das alte Team von Robert Wickens. Max Eriksson hat ja den Platz übernommen und deswegen ist auch gar nicht klar, ob er nächstes Jahr noch da fährt, was natürlich extrem schade wäre, weil er doch, ja, eigentlich doch schon Talent hat und auch immer besser wurde und sich da auch gar nicht so schlecht anstellt. Vielleicht wäre der natürlich auch was für das McLaren Indycar-Projekt, man weiß es nicht so genau.
Das wurde übrigens, Ole, da grätsch ich kurz rein, das wurde übrigens auch schon spekuliert heute, dass er vielleicht bei Schmidt-Peterson sowieso rausgeflogen wäre und auch deswegen zurück nach Europa gekommen ist. Also das kann ich leider nicht mit Sicherheit berichten, aber darüber wurde heute auch gesprochen.
Ja, also das weiß man, es wäre natürlich cool gewesen, ihn fahren zu sehen, ja, weil wir sind, glaube ich, alle große Markus Eriksson-Fans. Und ja, ein bisschen schade natürlich, dass er jetzt da ein bisschen umsonst rübergeflogen ist. Mal gucken, was er dann nächstes Jahr macht. Ich sage ja, in der Formel E immer ein Cockpit frei.
In diesem Sinne eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Starting Grid im Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Coulthard.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall, auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Nimmervoll, das Trio Infernale hier in der Sendung, die sich über die Fahrerpaarung 2020 dreht, über das, was bekannt ist, noch nicht bekannt ist. Wir spekulieren ein bisschen. Ihr habt ja auch ein paar Fahrerpaarungen in den Ring geschmissen, die teilweise sehr interessant waren. Hier zum Beispiel eins von Andy G. in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe bei Haas, Magnussen und Nick de Vries. Ja.
Das fand ich auch, also da muss man schon sehr viel Fantasie haben.
De Vries aber tatsächlich ziemlich oft genannt, aber der muss ja auch langsam. Ja.
Ja, aber für den ist ja nirgends Platz, das ist ja das Problem. Der wird ja dann, da wird der, ist ja Perlen vor die Säue, der Titel.
Marvin Zechner schickt ihn zu Toro Rosso, Nick de Vries.
Ja.
Mal gucken hier, wir haben Latifi bei Williams, also aus der Formel 2, Mick Schumacher. Wird natürlich auch immer in den Sauber geschmissen für nächstes Jahr, ist ja ganz klar. Ja, also das ist sehr spannend gewesen teilweise, was ihr geschrieben habt. Hier zum Beispiel bei Alpha Sauber, Räikkönen und Schumacher Junior oder Callum Ilott, schreibt Daniel Rossi. Ja, also auch da. Out für ihn Grosjean, Giovinazzi, Hülkenberg und Kubica. Na gut, bei Kubica sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das nichts mehr wird. Ja, sei es drum. Christian, Red Bull Racing ist ja auch ein ganz spannendes Thema aktuell. Red Bull Racing, Toro Rosso, diese Synergie, die diese beiden Teams haben. Alex Albon sieht wunderbar aus in Red Bull Teamkleidung. Kann er das auch im Cockpit dann zeigen, was er drauf hat? Da sind wir sehr gespannt drauf. Also eine dieser tollen Fragen für dieses Wochenende. Aber personell, was schätzt du denn, wie es nächstes Jahr bei Red Bull und Toro Rosso aussehen könnte? Da ist ja eigentlich alles andere als sicher, außer dass Max Verstappen natürlich im Red Bull sitzen wird.
Ja, richtig. Genau so würde ich das auch einschätzen. Alles andere ist ein bisschen Glaskugelraten, weil ich sehe niemanden von den aktuellen Red Bull Junioren, der da schon, oder Red Bull Honda Junioren, muss man eigentlich sagen. Also die haben ja ein, zwei Japaner. Ich glaube, Matsushita ist auch einer von denen, oder?
Ja, genau.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja. Dann gibt es, glaube ich, noch einen in Japan, Dan Tiktum, von dem wir ja geglaubt haben, der ist von den Red Bull Junioren am weitesten. Der wurde rausgeschmissen, hat sich auch in Japan nicht zurechtgefunden. Lukas Auer ist zwar ordentlich unterwegs in der Superformula, aber jetzt auch nicht so, dass er da die Meisterschaft wirklich gewinnen kann. Da ist er doch ein Stück weit weg davon. Also es gibt eigentlich niemanden, wo man sagt, der ist nächstes Jahr Formel 1 reif im Red Bull Juniorenkader. Das heißt, ich sehe eigentlich nur die vier, die da momentan rumjonglieren. Und dann halt vielleicht jemanden, wo man sagt, wenn Albon jetzt bei Red Bull Racing auch nicht so funktionieren sollte, wie man sich das vorstellt, dann holt man halt vielleicht mal jemanden extern rein, eben wie Nico Hülkenberg. Ich bin bei Ole, ich halte das auch für unwahrscheinlich, aber nicht für komplett ausgeschlossen. Aber letztendlich so viele Möglichkeiten als die vier, die sie jetzt haben, halt irgendwie nach Leistung zu jonglieren, haben sie eigentlich nicht. Und mit Albon ist jetzt auch der letzte Mal im Red Bull gesessen. Das heißt, nächstes Jahr kriegt irgendeiner von denen eine zweite Chance bei Red Bull Racing. Oder bei Albon wäre es die Fortsetzung, aber ihr wisst, was ich meine.
Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du Fernando Alonso jetzt wieder nennst.
Ich würde das immer noch geil finden. Also
ja.
Wäre ich Helmut Marko, und ich glaube, er hatte den Gedanken auch schon gehabt, nur Honda ist da halt das Ausschlusskriterium. Diese Beziehung wird man mit Sicherheit nicht wegen Alonso aufs Spiel setzen. Also wäre natürlich phänomenal.
Dann, ich finde es ja super interessant, ne, Ole, sich da so Gedanken drüber zu machen, wer könnte dann im Toro Rosso sitzen, wer könnte im Red Bull sitzen, weil irgendwie kann man alles sagen und nichts stimmt so richtig und dann stimmt es dann doch. Das macht es natürlich auch so interessant, aber ich stelle mir die Situation für die Fahrer halt unglaublich schwer vor. Also gerade
muss
so
toll sein.
Ist, also Pierre Gasly, das Interview, das er gegeben hat, was ihr auf Formel 1.de nachlesen könnt, man hat es nicht gehört, aber also da ist schon echt Enttäuschung dabei. Und ich finde es ja immer, also das ist ja immer so ein bisschen, das finde übrigens, das ist so, jetzt mal so eine Sache, die mir bei Formel-1-Fahrern ganz oft auffällt. Wenn Formel-1-Fahrer dazu genötigt werden, so rabiate Posen einzunehmen bei Fotos. Ja, so Pierre Gasly hat zum Beispiel, oder bei Toro Rosso auf dem Instagram-Kanal wird so ein Foto gepostet, wie Pierre Gasly die Fäuste ballt. So, ne, es sind so Sachen, es gibt Menschen, da passt sowas, so Wrestler oder so, oder Boxer, ja, oder, also, weiß ich nicht, Basketballer selbst irgendwie ein Stück weit.
Eishockeyspieler.
Ja. Aber wenn etwas nicht mit Fäusten passt, dann Formel 1. Ja, also man hat es ja gesehen bei Ocon und Verstappen, wie so eine Prügelei in der Formel 1 aussieht. Selbst Salazar und Piquet sah ein bisschen lächerlich aus eigentlich.
Ja.
Also das sind dann so Sachen, da denke ich mir so, also macht für die Außendarstellung des Menschen Pierre Gasly jetzt eigentlich auch nicht viel mehr. Aber Gasly, Kiat und Albon, es ist wirklich so richtig Druck auf den Kessel. Und da frage ich mich dann auch, ist es nicht ein bisschen zu viel, weil dann verkopfen die Fahrer, dann machen sie noch mehr Fehler und am Ende, ja, entweder machen wir uns über sie lustig oder andere oder man meckert über sie und Dr. Helmut Marko denkt, ah, die können alle gar nichts und dann nehmen wir uns jemand von außerhalb. Also das ist eigentlich schon eine sehr undankbare Situation.
Ja.
Ja?
Also
Ole, machst du? Ich mache einen Satz, dann bin ich fertig.
Ja,
es ist halt eine Philosophie. Dr. Marko ist halt der knorrige Alte, der es mit Druck macht, also mit alte 60er, 70er Jahre Schule, Erziehung, ja, Holzscheitelknien in Österreich, würde man sagen. Druck, Druck, Druck. Und wer den durchhält, von dem weiß man, dass er wirklich richtig gut ist. Ganz anders als die Managementlehre von Toto Wolff, der sagt, wir kümmern uns auch um die, die vielleicht nicht so toll sind und machen die besser. Das sind halt zwei unterschiedliche Philosophien. Ich möchte das gar nicht werten. Aber es sind völlig unterschiedliche Zugänge. Bei Red Bull ist halt klar, da kriegst du nicht wahnsinnig viel psychologische Unterstützung, sondern musst halt zurechtkommen. Die das aber können, das sind die Großen.
Ja, das ist richtig. Ich habe ja in der letzten Ausgabe so ein bisschen Kritik geäußert an diesem Junior-System, eben aufgrund der Tatsache, dass man da ja so ein bisschen Reise nach Jerusalem so ein bisschen spielt. Ja, und den mal da hinsetzt und den mal da hinsetzt und dann fällt halt einer durch. Ja? Und es sind halt schon sehr, sehr viele durch das Red Bull Junior Programm gefallen, also sehr, sehr viele. Du hast natürlich Max Verstappen, mehrmaligen Grand Prix-Sieger und du hast natürlich auch Sebastian Vettel, klar, viermal Weltmeister mit Red Bull, die haben es natürlich bewiesen, auch Mark Webber, sicherlich. Aber ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich so langfristig so schlau ist. Jetzt ist es halt so, jetzt setzt man halt mal Alexander Albon rein, guckt sich das mal an und sagt dann vielleicht auch irgendwann mal so, nee, komm, next. Ja, und dann geht der wieder zurück zu Toro Rosso, dann ist der wie so ein Häufchen Elend wie Dani Kiat damals und wie jetzt quasi Pierre Gasly, weil der hat bestimmt richtig Bock, jetzt sich in den Toro Rosso zu setzen. Also ich finde das irgendwie, ja, ich weiß nicht, also natürlich, klar kann man sagen, so kann man es machen und der Erfolg gibt natürlich Dr. Marko auch recht. Aber ich weiß nicht, irgendwo muss man da vielleicht ein bisschen mehr Verstand rangehen. Ja, ich will jetzt Herrn Muange nicht den Verstand generell absprechen, sondern einfach so ein bisschen mehr zwischenmenschlich da rangehen. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, wir reden ja nachher noch über das Rennen, aber ich glaube jetzt nicht, dass Alexander Albon jetzt plötzlich aufs Podium fährt oder jetzt krass Bäume ausreißt.
Das wäre natürlich krass. Kann ich mir vorstellen. Also es wär schon krass, ja, wenn er zumindest im Qualifying, also was schon stable wäre, wenn er im Qualifying zum Beispiel auf einmal Max Verstappen schlägt.
Ja. Das wäre natürlich sehr krass, ja.
Und das würde natürlich wiederum diese Wasser auf die Mühlen geben von denen, die sagen, Pierre Gasly hat es einfach nicht drauf.
Ja, aber ich persönlich... Und
das waren sehr viele heute übrigens. Also das hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Wir haben dann noch gar nicht alles veröffentlicht, weil einfach so viel los war heute. Aber auch von Kollegen, also Lando Norris fällt mir ein, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, da haben sehr, sehr viele gesagt, sie mögen zwar Pierre Gasly und sie wissen, dass er Auto fahren kann, aber die Entscheidung können sie nachvollziehen. Also ja. Da gab es jetzt nicht wahnsinnig viel Gasly-Protektionismus im Sinn von der Arme, der hat zu Unrecht das Cockpit verloren, sondern der einhellige Tenor unter auch anderen Fahrern, die eigentlich normalerweise mit Kollegen immer relativ sympathisieren, war schon, der Gasly war einfach so schlecht, der hat denen gar keine andere Wahl gelassen.
Im Gegenteil, es ist so, dass Lando Norris ja zum Beispiel auch ein Bild gepostet hat bei Instagram, er war ja bei der MotoGP am Wochenende und dass er diese Woche zwei Legenden getroffen hat. Also eine war natürlich Valentino Rossi und die andere Alex Albon, der war halt auf dem Bild mit drauf und Pierre Gasly. Ich glaube, dass Pierre Gasly nicht die umgänglichste Person ist, wenn wir uns auch mal an die Beyond the Grid-Ausgabe mit Esteban Ocon erinnern, wo er doch sehr enttäuscht darüber, oder war das Pierre Gasly, der sehr enttäuscht darüber gesprochen hat, dass die Freundschaft zu Esteban Ocon kaputt gegangen ist, weil es ist, immer, ist ja keine Einbahnstraße. Ja. Mhm. Also, ja, Pierre Gasly ist, glaube ich, auch ein Kandidat, Ole, wo man wirklich sagen könnte, wenn Dr. Helmut Marko und er und Gasly, es gab ja im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann es war, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Gasly großmundig bekannt gegeben hat, dass er im Red Bull sitzen wird, dann wurde er ja, da hat er das Cockpit nicht bekommen eben, dass Gasly so ein Streichkandidat sein könnte, auch vielleicht wegen seiner Art.
Ja, ich kenne ihn ja nicht.
Ich auch nicht, also
ja, also das muss man, aber es kann natürlich immer mal sein, dass der vielleicht menschlich ein bisschen schwierig ist, vielleicht ist er auch ein bisschen sehr temperamentvoll, vielleicht hat er eine zu große Klappe, vielleicht ist er ein bisschen unmotiviert manchmal, vielleicht isst er gerne mal eine Pizza, wenn er das nicht soll, also ich weiß es ja nicht, ja, also das kann natürlich aber sein, dass es solche Dinge gibt. Im Endeffekt glaube ich, dass wenn überhaupt, also ich glaube, dass ich das Cockpit nächstes Jahr bei Red Bull, das ist natürlich das zweite neben Max Verstappen, weil Max Verstappen ist gesetzt, zwischen zwei Leuten entscheiden wird, nämlich zwischen Danny Kiat und Alexander Albon. Ich glaube nicht, dass Pierre Gasly dafür in Frage kommt. Ja? Auch wenn man natürlich außen hin sagt, ja, also alle drei haben die Möglichkeit. Nee, glaube ich nicht, weil das wäre richtig merkwürdig. Man sagt, okay, Pierre, du hast hier deine Chance gehabt, jetzt testen wir mal den Alex. So, das ist der Alex, Alex, Pierre, Alex, so nach dem Motto.
Herzblatt. Wie beim Herzblatt.
So, genau, hier ist dein Herzblatt, jetzt musst du dich entscheiden. So, dann gucken die sich an und denken sich, boah, was ist das denn? Ja, wie damals, so. Und dann gehen sie zu Jürgen Fliege. Nein. Gottes Willen, nein. Aber,
zu Arabella Kiesbauer.
Oh ja, auch sehr schön.
Nur damit dann, Christian auch weiß, über wen wir reden.
Ja, stimmt.
Ich kann folgen, Rudi Carell.
Ja, den kennt man noch in Österreich.
Ja, und in meinem Alter.
Ja, hast du natürlich recht. So, und dann testet man den aus. So, und dann sagt man, ja, da war schon viel Schönes dabei, aber wir kommen mal zurück zu Pierre und nehmen mal wieder den. Das ist ja voll unrealistisch. Das wird es nicht geben. Und long story short, ich glaube, dass Alexander Albon, wenn er sich nicht ganz dumm anstellt, auch nächstes Jahr in diesem Cockpit setzen wird, weil also der Move, Danny Kiat da wieder reinzusetzen, also der wäre auch schon richtig hart, auch wenn Danny Kiat sicherlich drauf hätte, das glaube ich schon. Aber das wäre schon, also da müsste man schon über den Schatten von Lucky Luke springen, sage ich mal, um das zu bringen. Das glaube ich nicht. Und ein Tipp von mir, ich glaube, dass nächstes Jahr im Toro Rosso auch Pierre Gasly nicht sitzen würden, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man da Matsushita reinsetzt. Einfach aufgrund der Honda-Verbindung und der macht sich in der Formel 2 ganz okay. Ich glaube, das ist durchaus realistisch.
Hat der genug Superlizenzpunkte?
Das kann man ja nirgendwo nachsehen. Das nervt mich langsam, dass man das nirgendwo richtig nachvollziehen kann.
Ich habe nur eine Tabelle von 2018 gefunden und da stehen Mick Schumacher, Latifi, De Vries. Nee, Latifi gar nicht mal, glaube ich.
Der hat nicht genug Punkte?
Andere. Aber letztes Jahr. Dieses Jahr holte die natürlich.
Ach so,
aber
okay.
Letztes Jahr. Irgendwie so.
Was hast du denn gefunden? Also, kannst du mir einen Link schicken?
Habe ich schon wieder vergessen, wo das war, ehrlich gesagt. Aber irgendwas habe ich gefunden.
Ich suche.
Also wenn er genug Superlizenzpunkte hat, weiß ich natürlich, wäre Matsushita, glaube ich, eine Option. Ob es wird, weiß ich nicht. Aber geht mal davon aus, dass sich jetzt bei den Fahrerpaarungen Red Bull so nächstes Jahr sich nicht so viel ändert.
Wenn ihr mal irgendwo so eine Superlizenz-Punkteliste findet, auch mit Fahrern der Formel 2, bitte mal einen Link schicken an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de oder per Twitter gerne auch an christian@mst_christian_n oder @mikeweiss@mikevice an ole@ks_0811 bei mir oder in die Starting mit F1 Fans Facebook-Gruppe oder in unsere Telegram-Gruppe. Das würde ich gerne mal lesen. Also das könnte man ja auch mal ruhig mal veröffentlichen, liebe FIA.
Es ist ja noch nicht mal bei Wikipedia. Das ist so absurd einfach.
Ja.
Einfach und wenn man machen. Das eingibt, findet man nur eine Erklärung, was das ist.
Ja, das wissen die meisten selber nicht. Ja, selbst wenn sie diese Erklärung lesen.
Das ist doch völliger Schwachsinn.
Williams, Christian, bleibt dann da noch offen, denn wir gehen mal davon aus, Alfa Romeo behält seine beiden Fahrer, Racing Point behält seine beiden Fahrer, Ferrari, Mercedes, Red Bull, ja, da haben wir gerade drüber gesprochen, Red Bull. Bei Williams, George Russell ist gebunden und dann, was ist dein Gefühl? Robert Kubica doch nochmal durch das Geld von Orlen mit der Verlängerung für ein Jahr oder Nicolas Latifi, der ja auch Geld mitbringt, du hast es ja schon angesprochen.
Bin da komplett 50-50, um ehrlich zu sein. Kubica hat mit dem polnischen Geld und mit der riesigen Fanbase, die er auch hat, natürlich schon einen gewissen Charme. Andererseits hat dieses Comeback jetzt aufgrund der schlechten Leistungen des Teams einfach nicht den Hype ausgelöst, den man sich da medial auch erhofft hat und in der Kommunikation. Aber ich würde nicht sagen, dass er chancenlos ist, aber wenn man sich in die Situation von Claire Williams reinversetzt, dann muss man schon sagen, wenn Latifi gleich viel oder mehr Geld bringt und das ist die wahrscheinlichere Variante, ohne dass wir es wissen. Aber dass das, was man so munkelt, dass der eher noch ein bisschen mehr hat als Kubica, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man eher sagt, man probiert einen, der vielleicht in der Formel 1 dann auch ganz gut funktioniert, als einen wie Robert Kubica, der jetzt mutmaßlich keine 10 Jahre mehr vor sich hat. Aber ich glaube, das ist 50-50. Aber das bei Williams redet man nicht viel, weil man andere Sorgen hat momentan, von daher schwer zu sagen. Vielleicht gibt es auch noch ganz andere Kandidaten, von denen wir gar nichts wissen, aber ich glaube schon, dass Williams das Geld braucht und dass sich daher ziemlich auf diese beiden eingrenzt.
Was ist aus Nikita Mazepin geworden?
Das hat er auch mal gibt's noch. Der hat auch viel Geld und sein aber Vater wollte, glaube ich, mal Williams kaufen.
Aber er steckt bei McLaren drin, oder? Der Vater? Nee. Oh, ich glaube Christian? Nicht. Oder ist er bei Williams mit involviert?
Ja, doch, der Mazepin McLaren, warte mal, bei McLaren ist, nee, Latifis Vater ist bei McLaren,
du bringst das durcheinander.
Entschuldigung, ja. Aber Mazepin hat ein anderes Problem, weil da ist ja sein Vater, das ist bei uns medial gar nicht so groß gespielt worden, aber da gab es ja einen riesigen Skandal, Korruption, Bestechung und so, wo irgendwie eine Wohnung in entweder St. Petersburg oder Moskau mit Bargeld gefunden wurde und Mazepin hatte dann auch seine ganzen Gäste in Sochi und also das war eine Riesennummer, eine Riesengeschichte in Russland, ich glaube letztes Jahr. Seither ist er so nicht unbedingt der Typ, mit dem er vielleicht zu tun haben möchte. Und der Junior, ehrlich gesagt, den habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Wie stellt sich der gerade an so? Wisst ihr das?
Durchschnittlich.
Ja.
Also sehr durchschnittlich diese Saison leider. Also für ihn leider.
Klar, mal Platz 17 in der Gesamtwertung sehe ich gerade. Ja. Das kann jetzt nicht überragend sein.
Nee, und es ist wirklich er hängt aber auch ein bisschen in den Seilen, finde ich. Also auch seine Leistungen sind jetzt nicht von Selbstbewusstsein durchzogen. Ja,
kann eigentlich für Formel 1 kein Thema sein. Auch Superlizenz wird da wahrscheinlich nicht gehen dann.
Was ist denn
der russische Santino Ferrucci?
Christian, sag schon Ole, in diesem Fall Ole. Wem traust du aus der Formel 2 denn vielleicht die Chancen zu und wo zumindest ein Testcockpit zu bekommen?
Also das Testcockpit hat Latifi ja zum Beispiel schon. Ja. Ah, so, ich habe es wiedergefunden. 4 License Points 2019 in meinem Google Drive. So.
In deinem Google Drive, ja toll. Ja,
ich hab das nämlich irgendwo gefunden und dann ist da so ein Link und dann klickt man da drauf. So, und ich sag da gleich was dazu, aber das ist jetzt 2016, 17 und 18 und da haben 4 Fahrer die nötige Punktzahl. Das ist natürlich nicht mit einberechnet 2019, wo natürlich noch Punkte dazukommen, das ist klar. Das sind Mick Schumacher mit 54, Nick de Vries mit 43, Robert Schwarzmann mit 41 und Luca Giotto mit 40. Und dann kommen so Nasen wie Christian Lungard, Max Futrell, Antoine Hubert, Marcus Armstrong und so weiter und so fort. Nicolas Latifi hat 24 nach dieser Rechnung. Weil er 2016, glaube ich, nicht in einer relevanten Rennserie gefahren ist. Nikita Mazepin hat 21, ja, hat 2017 sage und schreibe einen Punkt geholt. Tolle Leistung. Also ich weiß jetzt, was gibt hier, ich checke mal, wenn man die Formel 2 gewinnt, kriegt man 40 Punkte. Wenn man Zweiter wird auch, Dritter wird auch. Also Latifi sich jetzt nicht ganz dumm anstellt, dann kann er schon diese Lizenzpunkte holen. Mick Schumacher hat sie sowieso. Ich gucke mal, weil das würde mich interessieren, nicht ihn hier immer, ob der überhaupt aufgelistet wird, nämlich Nick de Vries.
Der muss die doch auch schon sicher haben. Der ist doch schon seit 5 Jahren in der Formel 2.
Ja, ja, klar. Klar, aber
war doch schon mal Vize-Weltmeister und so.
Du hast halt das Problem, wenn du so lange Formel 2 fährst, dass dir die, bei Mick Schumacher zum Beispiel, der hat halt aus den niedrigeren Serien noch Superlizenzpunkte. Wenn du jetzt so lange Formel 2 fährst ohne großen Erfolg, fallen dir die halt raus.
Ja.
Das ist ein bisschen das Problem.
Also Nick de Vries
steht nicht drin. Dieses System ist auch kompletter Schwachsinn.
Es kann natürlich das sein, dass der hier fehlt. Ich weiß gar nicht, da bin ich natürlich nicht genug im Thema. Ich weiß nicht, wie viel der in der Meisterschaft er letztes Jahr wurde, aber es gibt natürlich nur für die ersten 10 Punkte. Deswegen hat auch übrigens Sophia Flörsch keine. Das ist sehr schade.
Sophia Flörsch, die den Unterschied zwischen Imola und Barcelona nicht kennt.
Das ist richtig, das ist auch schwierig. Ja? Vor allen Dingen, wenn das hinten im Bild steht, total schwierig rauszufinden. Auch Mahavir Raghunathan hat keine.
Nein.
Das finde ich sehr schade. Giuliano Alesi hat 10. Also keine Ahnung, der taucht hier nicht auf, kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Nick de Vries, ja, also es entscheidet sich ja offensichtlich zwischen Nick de Vries und zwischen Nicolas Latifi, die Meisterschaft. Dieses Jahr ist eigentlich fast egal, wer es von den beiden wird. Ich glaube schon, dass Latifi die größere Chance hat auf ein festes Cockpit, einfach aufgrund des Geldes, das er mitbringt. Und das wird natürlich bei Williams sein, weil da hat er natürlich schon Verbindungen und sowas. Und Nick de Vries, ich glaube, der wird leider durchs Raster fallen. Weil aktuell sehe ich ihn nirgends. Ja? Er hat ja keine Verbindung zu irgendwem. Ach, ich bin auch dumm. Nick de Vries hat 43 Punkte, ist Zweiter dieser Liste. Gott, habe ich vorhin vorgelesen. Ja, ist auch für mich die 6. Stunde. So kommt man da wieder zurück. so, und ja. Also er hätte, glaube ich, schon das Zeug dazu. Also ich könnte mir ihn auch schon bei Alpha ganz gut vorstellen. Aber da er, soweit ich weiß, keine Verbindung zu Ferrari unbedingt hat, wüsste ich halt nicht, wieso. Ja, und bei Williams, also wenn man sich bei Williams zwischen Nick de Vries und Nicolas Latifi entscheiden muss, dann nimmt man natürlich Nicolas Latifi. Und das ist ein bisschen schade. Ja, ansonsten halt Mick Schumacher wird, glaube ich, nächstes Jahr schon ein bisschen mehr eingebunden werden. Da muss man natürlich gucken, wie jetzt der restliche Saisonverlauf ist. Luca Giotto, ja, und was mit T, so nach dem Motto? ja, Nike, wer den hat noch verstanden
hat. Ich wollte gerade sagen, also der ist wirklich.
Der ist auch sehr um die Ecke.
Der ist was für Genre-Fans.
Ja.
Aber gut. Ja,
also, so viele gibt es ja nicht. Also Matsushita vielleicht noch, halt, ne, aufgrund der Honda-Verbindung. Und dann wird es halt auch schon dünn. Hubert vielleicht auch noch, Renault, aber ist auch so ein bisschen vage.
Ich muss jetzt zum Abschluss dieses Takes, würde ich gerne mal die Fahrerpaarung von Julian Keirat vorlesen aus unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Bei Mercedes Maldonado und Kati Kern. Bei Ferrari. Ja,
es ist die beste Fahrerpaarung aller Zeiten.
Bei Ferrari Chilton und Raghunathan. Was wir ja gemerkt haben, dass das nicht geht. Bei Red Bull, Buemi und Wern, was ein sehr cooles Duo wäre irgendwie.
Das ist ja fast noch realistisch.
Gescheiterten. Dann McLaren, David Coulthard und Fernando Alonso. auch schön. Alfa Romeo, das deutsche Duo, Adrian Sutil und Nick Heidfeld. Das bleibt Gott. Sauber.
Der eine spielt Klavier und der andere kommentiert, oder
was? Der hustet. Racing Point, Jan und Trulli und Bruno Senna. Was macht eigentlich Bruno Senna?
Ich weiß es nicht.
Das ist die große Frage. Haas, Gutierrez und Grosjean, ist ein bisschen langweilig. Trulli fährt sogar in 2 Teams bei Renault. Piquet Junior und Trulli. Also Trulli muss dann halbes Rennen da und halbes Rennen da. Bei Toro Rosso, Sebastian Bourdais und Brandon Hartley. Hätte eigentlich Scott Speed jetzt erwartet.
Ja,
muss ich sagen.
Einzig wahre.
Und bei Williams, Massa und Di Resta. Paul Di Resta übrigens auch so einer, wo ich denke, überbewertet, da geht's eigentlich nicht.
Da fehlt natürlich in der Liste Gaston Mazzacane.
Esteban Toero hat hier und noch.
Genau, also den vielleicht die beiden einfach mal zurückholen.
Und Sven-Patrick schreibt, ja, welcher Heidfeld.
Janok Nissany, oder?
Ja. Ja, auch toll.
Oder hier Sven-Patrick schreibt, welcher Heidfeld, Nick oder Sven? Wäre auch gut, wenn du den Falschen unter Vertrag nimmst, so Sven Heidfeld. Ja. Ja. Ach, Freunde, es wird Zeit,
dass die Formel 1 losgeht. Das ist wie in dieser Pastewka-Folge, wo Markus, wer heißt er? Christoph Walz und Udo Walz.
Ja, verwechselt
wird. Wo ihm gesagt wird, er dreht mit Walz und er denkt, er dreht mit Christoph Walz, aber er dreht nur mit Udo Walz. So ein bisschen ist das.
Ja. So, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über, ach ja, die Formel 1 Autos ab 2021. Das erste Modell wurde ja vorgestellt in der Sommerpause. Müssen natürlich unsere Meinung.
Vielleicht auch über den großen Preis von Belgien.
Also bleibt dran, hier bei Starting mit dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Und bevor wir auf den großen Preis von Belgien kommen, was nach einer Sommerpause natürlich immer schwer ist, auf diese Rennen vorauszuschauen, gerade in Belgien, wo ja auch das Wetter immer ein Thema ist und die Autos und welche Motoren neu gemacht werden, kommen wir doch mal auf das zu sprechen, Christian, was uns ab 2021 erwartet, nämlich neue Autos, ja, beim Thema Auto. Die ersten Modelle wurden vorgestellt. Wie gefällt es dir denn?
Gut, und damit ist meine Expertise zum Thema auch schon ziemlich aufgebraucht.
So, war schön.
Ja, nee, aber optisch finde ich die tatsächlich schön. Also ich habe auch in meinem Urlaub, ehrlich gesagt, nur die neuen Renderings gesehen, oder ja. Windkanalmodell war es ja, glaube ich.
Ja.
Ich finde es hübsch. Also ich finde es hübsch, ansonsten sehr viel mehr Substanz, was jetzt die konkreten technischen Daten und so weiter angeht, gibt es ja nicht, Fleisch ans Bein sozusagen. Abgesehen davon, dass der Downforce die Dirty Air und der Abriss von aerodynamischer Strömung für den Hinterherfahrenden wirklich deutlich geringer sein soll. Aber das hat man in der Vergangenheit halt auch schon öfter gesagt. Also das würde ich lieber abwarten wollen. Aber rein optisch finde ich die schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ich bin da ganz bei dir, Christian, Ole. Ich finde diese Nähe, also viele haben das mit den Indica-Autos verglichen. Und die finde ich ja besonders schick. Bin ja großer Fan der modernen Indica-Autos, wie sie aktuell aussehen. Und finde, da geht man so einen Weg in Richtung hin. Merkst vielleicht auch den amerikanischen Einschlag, den die Formel 1 dann nimmt. Aber so vom rein Äußeren her, natürlich ist das nicht auf der Strecke gesehen. Und nur in diesem Modell, muss ich sagen, also mir gefällt es. Können sie machen.
Ja, also ich finde es auch super, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht wieder ein bisschen so wie Anfang der 2010er nach Matchbox aus, aber in besser.
Flacher, ne?
Also ja,
es ist halt sehr. Diese 2010er Autos sind total hässlich heute.
Ist unfassbar. Boah. Diese Generation bis 2016 und vor allem so 2009, dieser BMW von 2009, also wer den designt hat, glaube, da muss man sich auch mal Gedanken machen.
War das wirklich? Nicht Mike, also, bei Mike Tyson war das doch, oder nicht?
Das kann sein. Das kann sein. Das kann sein, dass es Mike Tyson war. Vielleicht auch Evander Holyfield. Ich weiß es nicht. Aber das ist für mich das hässlichste Formel 1 Auto aller Zeiten. Das ist noch vor diesem Eifelland mit dem Spiegel in der Mitte. Aber die sahen ja alle so ein bisschen wie Matchbox aus, ja, so irgendwie so mir nichts, dir nichts, alle irgendwie gleich. Die Gefahr ist natürlich hier so ein bisschen wieder da gegeben, dass sie sich sehr ähneln, dass da nicht so viel Möglichkeiten zur Variation sind, aber ich glaube, man sieht ja auch an den aktuellen Autos, dass das schon gegeben sein kann, dass man da schon ein bisschen unterschiedliche Autos hat. Und generell finde ich das Design super, es ist schlicht, es ist dynamisch, es ist nicht so klobig wie die aktuellen Autos, die ich aber auch nicht wirklich hässlich finde. Und angeblich soll es ja besseres Racing geben, aber das hat man ja 2009 auch schon gesagt und das hat man auch schon vor 2017 gesagt. Wird natürlich nicht passieren. Das wird das Gleiche bleiben wie bisher, aber wir sind mal gute Dinge. Interessant ist natürlich, dass es keine hohe Nase mehr gibt. Ja? Das ist eine Neuerung, das finde ich sehr mutig. Das hat man ja bei den Indycars auch, aber da hatte man das schon immer, außer die Champ-Cars von 2007, da ist die letzte Saison. Das ist für mich die interessanteste Neuerung. Ist natürlich alles sehr einfacher, einfacheres Design, aber es muss nicht schlecht sein. Also mir gefällt auch diese Designstudie mit dem Shield. Finde ich auch super. Also es, und auch das Halo sieht da drin super aus, das habe ich ja mal gesagt.
Ein sehr stimmiges Auto insgesamt, ja.
Wenn das Design eingearbeitet ist, dann kann man das machen. Und nee, also ich habe da nichts auszusetzen an diesem Modell.
Was mir schon auch, ich glaube, also Christian hat gerade diesen BMW in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet. Furchtbar. Hier.
Bah. Unglaublich, oder? Boah. Damals, ich habe das gar nicht so schlimm in Erinnerung aus der damaligen Gegenwart heraus sozusagen. Ja. Aber wenn man das jetzt sieht, Boah. Das ist echt eine Katastrophe. Ja, ganz schlimm.
Das ist sogar noch der von 2010, der BMW, der dann sauber hieß. Das ist gar nicht, das ist nicht der, den ich meinte.
Das ist ein 2009er oder wie?
Ja, ja. Also, okay. Also der geht ja noch. Aber der 2009er ist, das ist, also das kann man nicht machen. Es tut mir leid, aber das geht nicht.
Ja, auch nicht schön.
Stimmt. Boah, um Gottes Willen.
Das sieht aus wie ein Spielzeugauto.
Aber wirklich? Wirklich? Auch dieses Auto, mit dem Nico Rosberg Weltmeister geworden ist, sieht ja auch brutal hässlich aus heute, finde ich.
Ja, diese 2000, also ich erschrecke mich auch jedes Mal, wenn ich so ein Formel 1-Rennen aus der Anfangs-Hybrid-Ära sehe, also gerade auch so 2015, 16, diese gedrungenen Designs. Das ist nicht schön.
Christian. Ja, also, dass die wieder breiter geworden sind, hat der Formel 1 schon gut getan.
Ja,
das
total.
War damals ein riesen Aufschrei, 97, als die schmäler geworden sind, auf 98 dann. Man hat sich aber so dran gewöhnt gehabt, dass man es, wie gesagt, aus der gegenwärtigen Wahrnehmung gar nicht mehr.
Ja, auch noch, ne?
Ja, aber das, wenn man die jetzt so sieht, ganz schlimm, ja.
Christian, kannst du mir mal eine Frage beantworten? Ich hoffe, das ist jetzt sehr aus dem Stegreif und vielleicht kannst du es nicht. Warum gab es 2009, das habe ich nämlich letztens auch schon gefragt, vorne diese Platten an den Reifen? Was sollte das? Was ja auch auf dem Modell Platten irgendwie zu sehen ist. Diese, ja, dass man die Felgen nicht sieht. Diese Dinger. Ach,
das dient, glaub, also muss ich jetzt ein bisschen spekulieren, aber es kann eigentlich nur der Beruhigung der Luftwirbel dienen, die vom Vorderrad gemacht werden. Weil das Vorderrad ist ja sozusagen für die Aerodynamik eines Formel-1-Autos die totale Katastrophe. Ja. Weil da Luft auf ein bewegtes Teil trifft, also sehr viel Stärke kannst du nicht verwirbeln. Ansonsten wären die Dinge ja ein aerodynamisch fast perfektes Objekt, aber die Vorderräder sind die einzige Katastrophe. Das war aber bisher vom Reglement her untersagt, dass du sowas da drauf tust. Vielleicht war das 2009 noch kurzzeitig legal und man hat es dann irgendwie verboten. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau. Aber so wie die da sind, kann ich mir vorstellen, dass das den Zweck hat, dass man eben diese Dirty Air, die ja auch den Hintermann trifft, einfach ein bisschen im Lot hält. Oder auch, dass die Luft dann für einen Ground-Effekt irgendwie eher nach unten geleitet wird, keine Ahnung. Aber das hat mit Sicherheit einen aerodynamischen Grund, der mit der Verwirbelung auf die Vorderräder zu tun hat.
Weil, Ole, wenn man das so richtig sieht, auf den Windtunnelbildern, die da online gebracht worden sind, scheinen auch wieder so Platten drauf zu sein, oder?
Ja. Oh, ups. Und man hat auch diese, was ist das, diese Lichtschranken.
Ja.
Oder was das auch immer sein soll, über den Reifen. Das hat natürlich auch damit zu tun.
Das meinte ich jetzt gerade. Was das meint ihr dann?
2009, also du meintest diese Bogen da über dem Rad.
Genau, richtig.
Nee, ich
diese angedeutete Verkleidung. Was Kevin meint ist, dass 2009 war das hatten auch andere Autos. Das hatte auch der Braun.
Der Braun, ja, der hatte vorne auf den, da wo die Felgen sind, waren Platten.
Radkappen.
So Radkappen, genau, Radkappen.
Wie so ein alter.
Ach, das, ja, okay, jetzt bin ich bei dir. Radkappen. Das hat tatsächlich rein aerodynamische Gründe.
Ah, okay.
Weil natürlich auch die Felgen natürlich Luft verwirbeln. Und deswegen hat man es abgedeckt. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber kann nur so sein, dass das verboten wurde. Theoretisch auch ein Movable Aerodynamic Device, weil das Rad dreht sich ja und die Radkappe nicht. So gesehen ist es relativ gesehen wieder irgendwie beweglich. Also ich weiß nicht genau warum, aber hat man mit Sicherheit verboten. Aber klar, die Intention dahinter ist, weil du halt weniger Luft verwirbelst.
Ja, sah auf jeden Fall total hässlich aus. 2009, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie es ist. Aber ich glaube, mit diesen neuen Reifen, diesen neuen 18 Zoll ist es dann?
Glaube, ja.
Ja, die sehen richtig, die sehen schick aus, finde ich. Ich mag das auch, wenn es so eine bisschen dünnere Lauffläche bekommt, alles ein bisschen. Ich finde, das sieht irgendwie griffig aus. Und ich fand auch, dass die Vision, die Kollegen von motorsport.com gemacht haben bei euch auf der Webseite, ziemlich cool, muss ich sagen. Also die war nochmal ein bisschen aggressiver, fand ich. Auch mit der Nasenfront, die nochmal ein bisschen spitzer zuläuft und so. Aber so ganz weit von dem, was sie vorgestellt haben, ist es ja nicht weg gewesen. Also gut gemacht, Christian, haben deine Kollegen das in England.
Ja, und in Italien,
Giorgio in Italien, Piola, Giorgio Piola,
glaube ich, klar. Verantwortlich.
Wer sonst? Ja. Der Formel-1-Kalender für 2020, er ist quasi offiziell, Christian, 22 Rennen, davon, ich glaube, 7 Back-to-Back-Wochenenden. Also jeder, der Woche für Woche beim Rennen ist, kann die Scheidungspapiere einreichen. Ja, das wird nichts mehr mit dem Privatleben am Wochenende. Kein Deutschland-Grand Prix. Italien muss noch unterzeichnet werden, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das nur noch kleinere Modalitäten sind, die da zu klären sind. Man geht für Holland dem Eurovision Song Contest aus dem Weg. Der müsste nämlich eine Woche später sein, von der Zeit her. Also es ist ja immer irgendwie so, kann man sich das vorstellen, mit dem letzten Bundesligaspieltag vergleichbar und der ist eine Woche später.
Stimmung ist auch so ähnlich.
Ja, aber das ist natürlich gar nicht so verkehrt von denen, dass sie das machen, dass man da diesem Eurovision Song Contest aus dem Weg geht. Ich schaue gerade mal genau nach, wann der sein müsste. Am 16. Mai. Eigentlich
in der 2. oder 3. Maiwoche.
Ja, am 16. Mai.
Ja.
Aber
glaubt ihr echt, dass sich Song Contest und Formel 1 spießen?
Nein, ich glaube, dass es halt für Holland selbst vielleicht einfach eine Erleichterung war, das nicht am gleichen Wochenende zu machen, weil Holland ist jetzt nicht groß.
Ja. Und Holland ist Gastgeber, oder wie?
Holland ist Gastgeber, genau, die haben ja gewonnen.
Okay, verstehe. Mhm.
Ja. Und es ist halt auch in Amsterdam, ne?
Ja, genau.
Und das ist so weit von Stanford weg.
Da
sind natürlich, was man natürlich beim Eurovision Song Contest bedenken muss, da sind ja nicht nur die Leute, die den angucken in der Halle, sondern natürlich auch das ganze Personal und all sowas. Und das könnte natürlich alles ein bisschen heavy werden.
Wobei, da würde ich jetzt mal genau konträr argumentieren und sagen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Zandvoort oder Amsterdam wart, aber du fährst ja mit dem Zug da gefühlt 20 Minuten, bist du in Amsterdam City. Ich glaube, das wird sich sogar eher gegenseitig befruchten, um ehrlich zu sein.
Ja, von der Stimmung her wahrscheinlich, aber vielleicht geht es dann auch um Hotels und all sowas. Also,
ja, weil mehr Kohle schöpfen kannst du natürlich mit zwei Events als mit einem, das ist klar.
In Zandvoort kommen natürlich auch sehr viele Leute und da ist natürlich, ja, wird natürlich die Nacht zum Tag gemacht. Und ja, wahrscheinlich will man einfach so ein bisschen das ein bisschen ruhigere Kugel schieben, als die ganz große Party vorzulassen. Vielleicht muss auch Max Verstappen da auftreten, ja, und moderieren, so wie damals Arabella Kiesbauer. Kann auch sein, weiß ich ja nicht.
Zwei Menschen von Arabella Kiesbauer in einer Ausgabe.
Man muss natürlich bedenken, jetzt weiß ich's, weil du musst natürlich bedenken, Armin van Buuren und Tiesto müssen natürlich auch beim Eurovision Song Contest eine Rolle spielen und die können ja nicht gleichzeitig beim Formel-1-Rennen auflegen.
So ist es. So
das ist es nämlich.
Ja.
Wir könnten natürlich, da kommt mir gerade eine spontane Idee, in Zandvoort gibt es einen Coffeeshop, das Yanks. Das ist echt super sympathisch und super nett. Da könnten wir unsere Publikumsausgabe machen, das Podcast.
Das wäre geil.
Das wäre mal echt geil.
Das wäre geil. Und dann laden wir die ganzen Holländer da ein und dann schreien die uns den ganzen Bums kaputt.
Ja, und mein Problem ist ja nur, dass du in einem Coffeeshop darfst ja keine Zigaretten rauchen. Du musst halt was anderes
rauchen. Ja gut, dann ist das halt so.
Ja. Details.
Sei mal ganz ehrlich. Aber das wäre ein witziger Podcast, oder?
Ja, definitiv.
Das wäre schon sehr
lustig. Kiffen mit Jos Verstappen.
Der säuft doch mehr. Oder? Oh Gott, muss ich das rausschneiden? Quatsch! Wir schneiden hier gar nichts raus. Ja, nicht so, dass ich Affenlaute hier mache. Wir müssen. Achso, wir haben den Kalender. Also, Christian, wollen wir dazu jetzt noch mehr sagen? Also, ich meine, im Endeffekt.
Ja, 22 sind zu viel.
Ja, sind es auch. Ja. Also, tatsächlich. Also,
außer, das kann ich nur sagen, außer es wäre, würde natürlich Hockenheim noch dazukommen als 23. Rennen, dann wäre das natürlich die genau richtige Anzahl.
Ja,
das ist klar.
Es ist viel. Also ich finde 22 auch sehr viel. Ich bleibe dabei, 16 ist meine Lieblingszahl, was Formel-1-Rennen angeht. Das ist natürlich viel zu wenig
für heute. Hat Sebastian Vettel heute auch gesagt. Dem schließe ich mich nahtlos an.
Ja, es ist einfach, also damit machen wir jetzt natürlich wieder dieses Fass auf, was wir auch schon mal aufgemacht haben. Aber eine bewusste Ressourcenverknappung tut der Formel 1 nicht schlecht. Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen wie Zac Brown, Ole, die Gefahr, dass der Formel 1-Fan übersättigt und das Interesse verliert, ist größer als, also es ist so ein bisschen diese mehr hilft, mehr Content-Geschichte, die in amerikanischen Häusern tatsächlich großen Zuspruch erhält. Aber ich sehe die Gefahren größer als die Chancen in dem Fall.
Ja, also ich glaube auch. Also natürlich, klar, bei den für die älteren Fans, und da gibt es natürlich viele von, Für die ist das schon, glaube ich, relativ anstrengend. Jetzt nicht geistig, weil sie nicht mitkommen, sondern einfach, weil sie es nicht kennen. Ja, kommen ja viele noch aus der Schumi-Zeit, sage ich mal. Auch wir ja in gewisser Weise. Da war die Saison jetzt eigentlich schon fast rum. Ja, jetzt geht es halt nochmal richtig schön weiter. Und ja, das ist natürlich schwierig. Für die jungen Leute ist es wahrscheinlich vielleicht sogar genau das Richtige, weil die können halt dann jeden Sonntag dann quasi am Handy sitzen und über Formel 1 twittern, weil wieder irgendwas passiert ist, irgendwie da ist wem reingefahren oder sowas. Ja, aber ich glaube schon, dass es auch zu viel ist. Jetzt, gut, es ist jetzt ein Rennen mehr als dieses Jahr. Ja? Ich weiß auch nicht, warum man Spanien wieder in den Kalender aufgenommen hat. Das muss man mir mal wirklich sinnvoll erklären, aber gut.
Ja, weil sie bezahlt haben. Also,
ja, klar. Die Tendenz ist natürlich steigend. Also wahrscheinlich dauert es nicht lange, da haben wir 25.
Ja, es wird so schleichend gemacht, ne? Also die machen immer mal eins mehr, immer mal eins mehr. Und
ich bin da jetzt gar nicht mal negativ, weil es sind, glaube ich, interessante Rennorte auch dabei. Jetzt kommt Zandvoort dazu. Die Leute wollen ja immer Traditionsstrecke. Dann kommt jetzt Zandvoort, wird das wahrscheinlich langweilig aufgrund der Strecke, könnte ich mir vorstellen. Oder halt genau das Gegenteil, weiß ich nicht, aber.
Das ist drumherum halt ja entscheidender.
Ja, genau. Also
ich glaube, das ist so, jedem klar.
Hanoi ist eigentlich auch ein ganz cooles Konzept und so weiter. Und ja, es scheint dann natürlich aber immer wieder welche aus, so wie Malaysia eben. Und das könnte natürlich bei anderen auch so sein, dass man in Baku dann irgendwann mal sagt, so, war ganz nett, aber wir melden uns. Dass das dann, ja, also ist man gewöhnt den Fan langsam dran, aber natürlich die andere, das runterzubrechen, wäre natürlich jetzt für den Fan und auch für die Wichtigkeit irgendwie doch ein bisschen und auch natürlich sowieso für das Personal. Und ich glaube auch, dass das irgendwann auf die Barrikaden gehen wird, wenn natürlich die bessere. Das ist klar. Wobei 16 fände ich jetzt schon fast zu wenig. Ich glaube, so 18 wäre ganz nett. In der MotoGP gibt es aber nächstes Jahr auch 20 Rennen. Ja,
ich bin
in der letzten Aufgabe gesprochen. Also auch da geht's halt richtig ab. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es irgendwann sogar vielleicht mehr als 25 sind. Das ist dann so ein bisschen wie mal bei der NASCAR ist, wo man einfach jede Woche fährt. Das wäre natürlich der Traum für die Vermarktung. Jeden Sonntag ist Formel 1 im Fenster. Dann sagt man halt, okay, wir nehmen den Freitag weg, machen nur noch Samstag und Sonntag. Oder machen vielleicht sogar nur Sonntag. Ja, kann ja auch sein. Und dann ist das einfach jede Woche da. So. Und dann hat man also zwei, drei verschiedene Mechaniker-Teams. Die Teams haben dann drei Autos, ja? Weil sich den Bums sonst keiner mehr leisten kann. Aber gewöhnt man sich wahrscheinlich auch dran. Ich freue mich schon auf den großen Preis von Lampukistan.
Ja, kann man geteilter Meinung sein. Es gibt sicherlich auch Leute von euch da draußen, die sagen, boah, kann ich mehr, kann ich genug geben? Ja, immer mehr.
Ich sage ja immer, man muss auch nicht alles gucken.
Ja, aber wir wollen es ja. Ja, erstens,
ja, natürlich. Ja, das ist ja die Krux. Damit bestätigst du das. Ja, wenn du einfach sagst, ich gucke mir jetzt China nicht an oder Lucas Solé, ich gehe jetzt, mache jetzt was anderes, gucke mir vielleicht die Highlights an, ist auch nicht so schlimm, dann passiert ja auch nichts.
Ja,
es gut, ändert so gesehen sich ja schon. Nichts.
Ja, das stimmt. So gesehen hast du recht, ja. Gut, ein Rennen, was schon öfter mal auf der Kippe stand, aber immer wieder dem Streichprozess von der Schippe gesprungen ist, ist der große Preis von Belgien. Und damit kommen wir zur kleinen, aber feinen Vorschau auf den großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Meine Lieblingsstrecke, meine Heimstrecke so gesehen. Ich wollte gerne hinfahren, kann ich aber nicht.
Ich wollte gerade sagen, drum. Du bist ja da, du bist nicht da.
Ich bin nicht da. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir nicht leisten. Ja,
Das
ist, es ist so, wie
das
es ist.
Das kommt ja auch dazu dann auch. Es kann sich dann ja auch keiner mehr leisten.
Ja. Also es ist zu teuer und von daher muss man einfach mal Prioritäten setzen und die sind eben nicht Formel 1 in Belgien, aber ich könnte es natürlich am Fernseher angucken.
Leverkusen.
Richtig, aber die ist ja schon vorbezahlt. Ja, also gut. Von daher ist das berechenbarer als 140 € für ein Tagesticket am Sonntag.
ja,
in den
dafür siehst du da auch
Rabatten zu sitzen. Aber sei es drum, das ist ein ganz anderes Thema. Können wir mal in einem anderen Podcast drüber sprechen. Christian, was ist so der Eindruck, den der Pressetag heute gegeben hat, deinen Kollegen, die vor Ort sind? Gibt es Fahrerteams, die kampflustig aus der Sommerpause gekommen sind? Wie ist es bei Sebastian Vettel? Will er nochmal angreifen? Wen siehst du als Favoriten in Belgien?
Eigentlich ist es so, als hätte es die Sommerpause nicht gegeben, finde ich. Also wir wissen ja noch nicht genau, wer welche Updates dabei hat. Eins der signifikanteren Updates, Racing Point hat diese charakteristische Nase, die sie ja jahrelang jetzt hatten, abgeschafft. Kann natürlich sein, dass sie wieder zurückrüsten drauf, aber zumindest gibt es eine Nasenversion jetzt, die völlig anders aussieht. Ansonsten bei den Top-Teams müssen wir uns echt ein bisschen überraschen lassen. Rein von der Papierform nach würde man natürlich sagen, Spa und Monza, das sind jetzt zwei Strecken, da könnte auch Ferrari eine gewisse Chance haben. Sebastian Vettel ja seit genau einem Jahr jetzt ohne Sieg. Spa letztes Jahr war sein letzter Grand Prix-Sieg, also es wird mal wieder Zeit. Und die Chancen stehen vielleicht gar nicht so schlecht. Aber natürlich ist es so, dass jeder weiß, aus der WM ist die Luft halt halbwegs draußen. Und ich glaube, es geht jetzt dann doch eher schon im Hinblick auf 2020. Also schauen wir mal. Was natürlich neu ist, es wird noch der ein oder andere Motoren-Updates bringen. Bei Mercedes hat man, glaube ich, jetzt für Spa schon eins. Habt ihr das zufällig im Kopf? Habe ich heute irgendwo gelesen?
Ja.
Genau, in der WhatsApp-Gruppe. Honda bringt es teilweise, aber nicht auf allen Autos. Und Ferrari bringt es für Monza. Also auch da wird sich vielleicht noch ein bisschen was verschieben. Lassen wir uns überraschen. Ich glaube nicht, dass es völlig anders wird als vor der Sommerpause.
Also Ole, Max Verstappen, der ja quasi dann dieses Jahr zum letzten Mal sein Heimrennen in Belgien fährt, weil er nächstes Jahr dann Holland dabei ist, obwohl er ja eigentlich, Belgier ist, aber in holländischen Pass, egal, ja, die Geschichte der Familie Verstappen ist eine ganz eigene, aber er kommt natürlich mit dieser Fangewalt daher, die alles wieder in Orange tauchen will, es gibt orange Kappen, die verkauft werden, Sonderkappen und jede Menge wird passieren, auch die McLaren-Kappen haben, werden wirken wie Verstappen-Fans. Ja, mach ja nichts, ist auch
kann man sich so, das, so untermischen. Ja, so. Bei Assassin's Creed.
Stimmt. Aber er kommt natürlich mit diesem Hoch aus der Sommerpause und der Kampf ist Lust, da vielleicht nochmal ranzurücken an Lewis Hamilton, denn viele sagen ja, wenn es noch einen Konkurrenten geben kann für Lewis Hamilton, falls es eine Schwächephase von Mercedes in der zweiten Saisonhälfte geben sollte, freudscher Versprecher, dann ist es Max Verstappen. Siehst du das auch so? Oder Lewis Hamilton kam sehr gechillt heute an die Strecke in seiner Tommy Hilfiger-Klamotte, dass er auch ganz gechillt dem Sieg entgegenfahren wird in Spa-Francorchamps?
Das glaube ich nicht unbedingt. Also klar, damit muss man bei Hamilton immer rechnen, dass er einfach Pole, so 14 Vorsprung und dann ja, ist er weg. Also wie Vettel ja auch letztes Jahr, das war ja auch sehr dominant. Aber Max Verstappen ist natürlich in Bestform, muss man ganz klar sagen. Hat jetzt beeindruckende Leistung eigentlich dieses ganze Jahr über gezeigt. Und auch der Red Bull und der Honda, die sind auch sehr, sehr gut dabei. Deswegen, ich glaube schon, dass es sehr eng wird, aber auch mit Ferrari, weil Ferrari hat einfach den besten Motor. Und klar, in Monza reißen die das Teil auf, bis es nicht mehr anhält, ja. Sage ich mal. Wie damals, die Älteren werden sich erinnern, Jürgen Drews in Ballermann 6, ja, wer den Film gesehen hat, ab, ja, immer nach vorne. Es ist natürlich aber in Belgien auch ähnlich, glaube ich. Deswegen glaube ich, dass die drei Top-Teams schon nah beieinander sein werden. Ich glaube, sie sind alle hochmotiviert, inklusive natürlich auch Charles Leclerc, den darf man auch nicht vergessen, und auch Valtteri Bottas, gerade Vertragsverlängerung 30 geworden. Geiles Outfit angehabt, muss man ganz klar sagen. Duathlon gemacht, in der Sommerpause Rallye gefahren. Ich glaube, der ist, darf man auch nicht ganz unterschätzen. Aber Max Verstappen ist, glaube ich, der Hauptkonkurrent um die WM, in Anführungsstrichen. Und ich glaube auch, dass Red Bull, auch wenn sie es kleinreden und Max Verstappen auch in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, lange Geraden und so, glaube ich schon, dass die in Belgien auch sehr gut dabei sein werden. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass er in Lasseurs in der ersten Runde abgeschossen wird. Aber ja, also ich glaube, es wird eng. Ich glaube, es wird jetzt nicht unbedingt so leicht für Lewis Hamilton. Ich glaube, er muss schon am Wochenende ein bisschen arbeiten.
Wer muss arbeiten für den Posten Best of the Rest, Christian? McLaren möchte natürlich diesen weiter behalten, Renault. Gerade Nico Hülkenberg könnte jetzt natürlich vielleicht nochmal extra motiviert sein, zu zeigen, hey, das, was ihr hier macht mit mir, ist nicht so ganz okay, weil ich bin eigentlich ein ziemlich geiler Fahrer und zeige euch das jetzt in Spa, wo er ja auch ganz gerne fährt. Oder ist es McLaren für dich auch an diesem Wochenende wieder?
Natürlich auf Basis der letzten paar Rennen muss man sagen, dass McLaren schon Favorit ist, was Best of the Rest angeht. Aber es ist halt schon Wundertüte. Ja? Also der Renault, überall da, wo es nicht wahnsinnig kurvig ist und vor allem langsam kurvig, und zwar ist das absolut nicht, ging der eigentlich ganz gut. Haas, totale Wundertüte. Wenn die Reifen passen, dann können die auch, jetzt hätte ich fast gesagt, die dritte Reihe fahren, das geht nicht mehr, weil Gasly ja nicht mehr bei Red Bull ist, aber zumindest Siebter werden, Siebter und Achter. Gut, wen haben wir noch? Toro Rosso sehe ich jetzt weniger, aber also es liegt so eng beisammen, es kann da hinten wirklich fast alles passieren. Ich würde tendenziell Renault ein bisschen stärker sehen als zuletzt in Ungarn. McLaren könnte sich ein bisschen schwerer tun, würde man meinen. Denn again, wir wissen nicht genau, was sich mit den Updates verschiebt. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das eine, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass sich total große Dinge verschieben werden. Ja, dafür war einfach die Zeit zu kurz, weil ja auch dieses Arbeitsverbot war in der Sommerpause. Racing Point ein bisschen Update gebracht, aber ja, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was Sky macht. Da kann man sehr viel schauen an diesem Wochenende. Gab ja dann die Fahrer-PKs schon und die Teamchef-PKs wird es geben, morgen am Freitag oder heute, je nachdem, wann ihr das hört. Dann wird es eine längere Vorberichterstattung geben. Man wird die PK der Qualifying Top 3 und die Renn-PK komplett übertragen. Man macht da ein bisschen mehr, das gefällt mir. Man geht den richtigen Weg. Leider nicht an der Strecke, nach wie vor nicht. Das wird auch für den Rest der Saison nicht passieren, aber wir hoffen drauf, natürlich auch im Sinne aller, dass Sascha Roos und Ralf Schumacher oder wer auch immer dann sein Co-Kommentator ist. Ist,
glaube ich,
bitte?
Am Start. Ich Was? Glaube, Nick ist am Start.
Nick ist die. Ach du Scheiße. Sorry.
Und natürlich Felix von der Laden.
Ja, Felix von der Laden kommentiert das dritte und das nee, morgen, weiter. Das erste und zweite freie Training, genau. Beide Trainingssessions. Ja, besser als Nick Heidfeld allemal. Oder man gibt Nick Heidfeld mal eine ganze Portion Hustenbonbons. So. Aber gut, sei es drum. Ralf Schumacher hat ja auch anderes zu tun, gerade mit Cora. ein Ausflug in den Boulevard hier bei Starting Grid. Ja, also, bitte?
Grüße, habe ich gesagt.
Grüße, ja. Ich finde nicht jetzt den Bogen. Also Sky macht eine ganze Menge mehr. Sandra Baumgartner wird nicht in der Boxengasse sein. Die ist in Babypause gegangen. Peter Hardenake ist ein ganz großer Kandidat dafür, das wieder zu machen. Vielleicht nicht jetzt, aber dann bald. Mal gucken, wer es in Belgien macht. Sind wir alle sehr gespannt. Natürlich, klar. Und auch RTL macht natürlich eine ganze Menge. Ja, top. Ja. Deswegen.
Und F1TV macht auch eine ganze Menge.
Ja.
Da gibt es auch 7 Tage kostenlos. Das heißt, F1TV natürlich am Sonntag komplett wieder abspielen. Ja. Geil. Ja, kann ich jetzt schon mal spoilern, aber das könnt ihr euch holen. Also jetzt ganz im Ernst, 7 Tage kostenlos testen. Ihr müsst mal gucken, wann ihr das. Also ein bisschen tricky, gemacht. Also am besten wäre eigentlich, wenn ihr das Sonntagabend abonniert, dann das Spa-Rennen quasi rewatcht, dann habt ihr nämlich Monster noch mit drin. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr es das gleich wieder kündigt.
Ja. Ja.
Müsst ihr mal gucken, wie er so am besten ist. Aber ja, man kann eine Menge gucken. Ich übrigens noch zum Best of the Rest. Glaube auch McLaren wird da Best of the Rest sein. Auch aufgrund der Fahrerpaarung. Also ich glaube, die haben da auch Bock. Und unterschätze mir Racing Point nicht. Die waren da immer gut.
Stimmt. Ja, das können die. Also Spa können die, wenn Lance Stroll sonst das mit dem Qualifying bekommt. Ja, können sie Spa. Also Lance Stroll muss echt mal an seiner Qualifying-Technik arbeiten, dass das mal besser wird, weil das würde echt helfen. Weil im Rennen ist er ja wirklich gut und macht doch eigentlich außer in Deutschland, Ungarn, wo es für ihn, glaube ich, nicht so gut war, macht es im Rennen echt besser. Mal gucken, wie das Wetter wird. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Vielleicht machen wir das noch. Bleibt trocken. Gut. Ja. Dann wird es ein sehr langweiliges Rennen. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem drauf, ja, und werden nächste Woche darüber sprechen. Und das mit dem Interview, das haben wir nicht vergessen. Wir müssen noch mal schauen, dass ein Interviewgast hat sich leider zerschlagen, den wir uns überlegt haben. Wir natürlich,
ich hoffe nicht wörtlich.
Nein, natürlich nicht. Er ist nicht der Night King gewesen.
Nein, der ist spoilern.
Ja. Bin aber auch on fire. Ne? Also, aber immer jetzt Late-Night-Ausgabe. Ist 23 Uhr jetzt, wo wir es aufnehmen. Wird Zeit fürs Bett. Wir tippen natürlich, Entschuldigung, den großen Preis von Belgien jetzt noch, Christian. Wir tippen heute die Top 3. Wir tippen die Pole Position. Wer wird Letzter? Das ist natürlich auch immer ein ganz besonderer Tipp. Und kann Alexander Albon Max Verstappen im Qualifying schlagen?
Ich dachte, wir tippen die Endposition von Alexander Albon, aber das können wir natürlich auch machen.
Ja. Also letzter Kubica. Albon gegen Verstappen, keine Chance. Ich glaube, Albon, wenn er gleich gut ist wie Gasly zuletzt, hat er schon viel geschafft, weil er ja mitten in der Saison da einsteigt und natürlich viel schlechtere Ausgangspositionen hat. Also dem muss man schon zwei, drei Rennen Zeit geben. Pole Position, Spa, ich glaube Sebastian Vettel. Und dann Top 3 tippen wir immer, oder?
Ja.
Yep. Dann sage ich, ich mache einen mutigen deutschen Tipp. Sebastian Vettel gewinnt vor Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg.
Okay. Ja. Du willst nur, dass die Wette irgendwie noch ein bisschen wegkommt, ne?
Erstens das und Regenrennen ja nicht ganz ausgeschlossen. Schauen
wir mal. Christian, wir sind übrigens gerade dabei, ein tolles Shirt für dich zu designen. Du kriegst ein Unikat. Ja, wir haben da ja unseren Haus- und Hof-Grafiker Matthias Rubin, Rubin Design, bei Facebook auf jeden Fall liken, der sich da so ein paar Gedanken macht, was wir dir Feines kredenzen können. Weil die Wette verlierst du natürlich.
Ja, das Gute ist, er hat viel Fläche an mir.
Alles wird genutzt. Stimmt.
Aber wir müssen es natürlich auch eigentlich hinkriegen, dass Stoffel das sieht.
Das kriegen wir hin.
Und eigentlich muss es ein Foto geben.
Mit Stoffel. Mit
Stoffel und Christian. Das
wird sich ja wohl einrichten lassen.
Das wär, oder er kommt hier in den Podcast noch.
Ja, habe ich ja schon angefragt, aber hat keine Zeit.
Natürlich nicht. Er ist schwer beschäftigt, weil er muss. Ja, was macht er eigentlich? Er weiß es selbst nicht.
Nö. Aber er lebt gut.
Ja, das stimmt.
So.
Das ist richtig.
Und fährt mal Bus.
Ja, gut, jeder kann mal Bus fahren. Greta Thunberg segelt und fährt dann Bahn, kann Stoffel auch mal Bus fahren.
Na gut, tipp jetzt mal, Ole, komm.
Ja, so. Also, letzter wird natürlich Robert Kubica und Alexander Albon wird natürlich nicht Max Verstappen im Qualifying schlagen. Ich glaube, das werden so schlappe 5/10 Unterschied. Ich glaube, die Pole holt ganz langweilig Lewis Hamilton. Ich glaube, der gewinnt aber nicht das Rennen. Ich glaube, das Rennen gewinnt Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.
Okay, dann tippe ich, dass letzter Robert Kubica wird. Das Duell zwischen Albon und Verstappen gewinnt Max Verstappen. Ich glaube auch nicht, dass Albon da schon weit genug ist, das zu schaffen. Auf die Pole Position fährt Charles Leclerc. Der gewinnt das Rennen aber nicht, denn das gewinnt Max Verstappen. Ich glaube, dass Max Verstappen das Rennen gewinnen wird, weil er beim Start so gut wegkommt. Der startet natürlich.
Eigentlich muss er schlecht wegkommen.
Ja, ich weiß. Eigentlich muss er schlecht wegkommen, um zu gewinnen. Ich glaube, dass Max Verstappen das nochmal schaffen kann. Und das wäre natürlich in Belgien eine ganz feine Sache. Max Verstappen vor Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Weil Lewis Hamilton ausscheiden wird. Und dann ist die WM wieder spannend. Dann geht's ab.
Dann geht's ab. Die Formel 1 lebt wieder.
Ja, willkommen bei Formel 1.
Ja.
Ne, sag ich
dann
immer.
Ausfall Verstappen, Monster, Doppelsieg Mercedes.
Das wäre. Und dann machen sie wieder Formationsflug.
Ja. Nein, in Monster gewinnt ja Charles Leclerc, das habe ich ja schon am Anfang der Saison gesagt.
Das stimmt. Ja, nächste Woche Doubleheader, ne? Also ist dann Rückschau.
Könnt ihr euch schon mal an nächstes Jahr gewöhnen.
Genau. Rückschau, Vorschau.
Kanada und Baku, tolle Sache.
Alles zusammen nächste Woche hier auf meinsportpodcast.de. Folgt uns bei Facebook, @mspgrid, sucht da einfach nach der Seite, liked sie, kommt in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, in unsere Telegram-Gruppe, die ist auch offen für euch, könnt ihr mit vielen, vielen tollen Menschen diskutieren über die Formel 1 und natürlich uns bei Twitter folgen, @MikeWeiss, MikeWeiss für Ole Waschkau, @MST_Christian, N für Christian Nimmervoll, @KS_0811 für mich, Kevin Scheuren, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, ich freue mich, dass es wieder losgeht, Christian, und ich freue mich, dass du wieder da bist, ich freue mich, dass wir wieder über die Formel 1 quatschen hier bei Starting Grid und bedanke mich bei dir.
Ja, ich mich auch, und wir haben ja nicht lang bis zum nächsten Mal, geht ja gleich Schlag auf Schlag los jetzt.
Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, wir haben jetzt alles aufgerollt, ja, zu diesen ganzen Personalentscheidungen und zur Sommerpause, die ja vielleicht eigentlich gar keine war und natürlich zum Rennen in Belgien und 2020 und was weiß ich was und ob Marcus Ericsson vielleicht doch am Sonntag im Cockpit sitzen wird. Und das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr den Großen Preis von Belgien guckt. Ja, ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Sky, RTL, die Österreicher natürlich ORF und natürlich F1 TV. Glaube, da lässt sich was machen. Sollte man, glaube ich, auf keinen Fall verpassen, weil wird sicherlich ein interessantes Wochenende, gerade auch mit den, ja, jetzt angekündigten Fahrerpaarungsänderungen. Und natürlich auch mit dem Debüt von Alexander Albon im Red Bull. Und Spa ist natürlich immer geil. Ja? Auch wenn es nicht regnet. Und ich glaube, das wird ein richtig sehr gutes Rennen. Darüber werden wir nächste Woche hier sprechen. Darüber könnt ihr auch in unserer Facebook-Gruppe sprechen oder in unserer Telegram-Gruppe. Telegram-Gruppe einfach Starting Grid. Facebook, Starting Grid F1 Fans, ganz einfach. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Rennen. Ja? Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Dann geht es ja schon weiter mit Monza, ja, dem Highlight. Ich bin gespannt, ob es einen Vlog gibt. Ich halte auch auf dem Laufenden. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.